Hallo ihr Lieben, euch wieder willkommen hier beim Podcast Sternentor zur 266. Episode von uns. Mit dabei ist natürlich wie immer Thomas. Hallo Thomas.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Clemens.
Ja, moin. Hallo. Genau,
ja. Immer live aus den unendlichen Weiten des Hyperraums. Ne?
Wie immer. Ja, wie heißt denn das Ding heute? Es ist ziemlich einfach.
The Return Part 2.
Genau. Und im Deutschen die Rückkehr Teil 2. Zu den Ausstrahlungssachen laut StargateFandom.com zuerst erschienen am 20. November 2006 in Kanada im Movie Network. Und dann am 10. Januar 2007 auf Sky One in Großbritannien und dann erst in den USA im Sci-Fi Channel. Zu uns kam es am 19. Dezember 2007, RTL 2 wie immer, dann nochmal Channel 7 in Australien und dann am Weihnachten 2008 dann in Japan auf AXN. Genau, geschrieben hat das Ding Martin Gero und in der Regie Brett Turner. Und die Quote war 0,97 Millionen, das waren 8,3% Senderanteil. Ja, sonst gibt es, glaube ich, nicht mehr dazu zu sagen. Und ja, Thomas, wo geht's denn los heute? Ich höre dich irgendwie nicht. Hörst du mich? Hä? Habe ich irgendwas verstellt? Warte mal. Ich höre dich tippen, aber ich höre...
Also man hört kaum eine jetzt, Silbe zusammenhängend.
Jetzt höre ich dich sprechen. Abgehackt. Okay, warte, dann starten wir nochmal neu, warte. Ja, wir wurden kurz unterbrochen, die Technik streikte, jetzt geht's wieder. Genau, ich wollte eigentlich nur wissen, wo wir heute anfangen, Thomas.
Genau, bevor wir in die Folge aber reinstarten, nur der kurze Hinweis, hier das Ausstrahlungsdatum ist dasselbe wie die letzte Folge, also hier kam der geneigte Zuseher, Zuschauer mal wieder in den Genuss einer Doppelfolge am selben Abend. Wobei, war das nicht früher so, dass erst SG1 und dann SGA lief?
Ich habe mir das auch nicht gemerkt.
War doch, glaube ich, immer mittwochs.
Mittwoch meine ich auch, mich zu erinnern, ja. Aber schwierig nachzuvollziehen. Müssen wir irgendwelche alten Foren nochmal, falls die noch existieren, durchgraben.
Warte. Das kann ich aber relativ simpel klären. Ich kann ja mal gucken, bis wann das lief. Ich habe doch noch das Transkript von der anderen, von der SG1-Folge. Dann gucke ich da doch mal rein, was da datumsmäßig drin steht. 29.08.2007. Ja, das heißt, aktuell läuft nur SGA oft, ne, weil dann ist SG1. Wir haben nur noch ein paar Folgen, irgendwie 10 oder sowas. Und von August bis Dezember, ich glaube, ist da eine Stargate durch. Also das normale SG1. Okay, wir starten die Folge rein. Previously on, gesprochen von unserem geliebten David Hewlett, also Rodney McKay. Da schenken wir uns halt so, ne, gibt ein paar Szenen aus der letzten Folge. Wir sehen den Teaser Atlantis bei Nacht und dann sehen wir einen atlantischen Korridor. Da steht Woolsey im Halbdunkeln rum und hört ein Geräusch und nimmt seine Pistole auf und geht dann dahin und flüstert dann General. Und hier taucht dann auch auf und sagte, ja, und was wäre, wenn ich jetzt ein Replikator gewesen wäre? Woolsey erschreckt sich, als Jack so unvermittelt auftaucht. Und dann habe ich wohl unsere Position wohl preisgegeben. Und das ist wohl nicht zum ersten Mal passiert, weil Jack sagt nämlich schon wieder. Und wohl sie entschuldigt sich. Wie dem auch sei, an der Stelle haben wir schon den ersten Fehler der Folge, einen Prop-Fehler. Und zwar hat General O'Neill hier die falsche Uniform an. Ne, er müsste ja 2 Sterne haben auf der Schulter, hat aber mal wieder, wie in der letzten Folge, glaube ich, war das auch so, nur einen drauf. Also man zieht sich ein bisschen aus dem Korridor zurück an die Seite und keine Ahnung, ob O'Neill jetzt irgendwie in der Messe war oder sonst wo. Auf jeden Fall hat er da irgendwie Powerriegel dabei und gibt Bulzi einen und der bedankt sich natürlich. Beschwert sich dann aber im nächsten Moment so für mich, ob das alles war, was er denn hätte finden können und O'Neill dann ganz sarkastisch. Nee, es gab ein liebliches, wundervolles Buffet und Woolsey geht dann da auch nicht wirklich drauf ein, fragt dann, was er denn rausgekriegt hätte. Stargate Operations ist wohl völlig übervölkert von den Replikatoren und man käme halt so nicht zur Jumper Bay. Und direkt die nächste Frage, so von wegen, suchen Sie nach uns? Und ach, verdammt, sagt O'Neill, da habe ich jetzt nicht nachgefragt. Und ja, ne, man macht sich auf jeden Fall Hoffnung, ne, obwohl sie sagt dann auch, ne, solange jetzt irgendwie die Lifesign-Detectors nicht funktionieren würden in den beschädigten Gegenden. Also, ne, hier weiß man, wo man ist in diesen Teilen, wo Atlantis noch nicht wieder aufgebaut worden ist und nicht in Betrieb genommen worden ist. Ja, na, da könnte man es auf jeden Fall aushalten, bis man gefunden und gerettet würde. Und hier hat aber schlechte Nachrichten für ihn, es gäbe gar keine Rettung. Und wo sie total verdattert, ja, Landry hat hier irgendwie welche Befehle bekommen, die City auszubomben, wenn hier da so eine Foothold-Situation gäbe. Und wo sie, hä, wer gibt denn solche Befehle? Und ja, und ihr sagt dann, ja, das war wohl ich. Ja, in Stargate Operations sehen wir jetzt, wie das Stargate sich öffnet, also ne, wie es losgeht. Und Talos, was passiert denn hier? Ne? Also, was passiert denn hier? Also, bitte. Das ist auch eine dumme Frage. Hier mal Schild anmachen. Und Cetus ist dann dabei. Ne? Die beiden kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Und versucht es auch. Geht aber nicht, was er dann auch kundtut. Wir sehen, wie der Puddlejumper von Shepard und Co. Auf dem artusianischen Planeten ist, ne, vor einem aktiven Stargate. Und McCabe, ne, hat irgendwie sein Pad da in der Hand und sagt so, ja, okay, hier, komm, Schild ist unten, sagt er. Und Shepard hofft, dass das ihr Plan denn arbeiten würde. Und ja, McCabe tut dem gleich. Der Jumper fliegt durch das aktive Wurmloch und im Gate Room kommt man dann heraus.
Das fand ich irgendwie auch bemerkenswert, weil das war die Szene, die haben wir ja letzte Folge am Ende schon gesehen. Also man hat das nicht ans Previously On gemacht, sondern man sieht das eigentlich nochmal 10 Sekunden die gleiche Szene. Das ist auch, finde ich, sehr untypisch, aber.
Ja. Ja, der Jumper hat natürlich seine Schilde an und ja, die Replikatoren beginnen dann darauf zu feuern. Auch interessant, da komme ich später aber auch nochmal zu, warum sie sich nicht direkt mittarnen, dann könnte man auch nicht. Ne, also
Ja, das ist immer dieser Show-Effekt. Ja, das ist sehr
wäre ja
oft, ja.
sinnvoll. Ja, Shepard bleibt dann da aber auch erstmal stehen. Ne? Den interessieren die Replikatoren an der Stelle halt wenig. Irgendwie Parkposition hast du nicht gesehen. Und gibt seinen Authentifizierungscode drauf und ruft General O'Neill und Mr. Woolsey. Und hier, wie so üblich, wenn man Gespräche hat, die an zwei unterschiedlichen Orten stattfinden, hier wechselt es natürlich. Ne? Dann aus den Tiefen von Atlantis hin zum Puddlejumper und zurück. Ja, und hier geht dann dran, sagt er, Shepard, und ja, Sir, da. Ich hoffe, Sie sind nicht in der Nähe der Stargate Operations. Und nein, gut, kann jetzt nicht reden, werde mich in ein paar Stunden melden und Shepard out. Und McKay da zu McKay gewandt, hier, drop the package. Und McKay drückt dann da auf seinem Tablet ein paar Knöpfchen und Package is away. Und ja, ne, dann soll man sich irgendwie festhalten. Und anstatt dass Shepard dann nach oben hin in die Puddlejumper Bay oder wo auch immer hin, bricht er einfach rückwärts durch die Wand. Also das Stargate ist aus. Mittlerweile, er fliegt dann durch Stargate, rückwärtig durch die Wand und hinaus in die Luft. Und ja, ne, so von wegen, ja, und zurück bleibt da unten ein kleines schwarzes Kistchen. Ja, keine Ahnung. Es macht wie eine Bombe üblich, ne? Piepgeräusche, also so Ticking-Sounds, die schneller werden. Wobei ich das auch ein bisschen merkwürdig. Was haben die da getan? Haben die unten irgendwelche Griffel ans fernsteuerbaren Klammern an den Puddlejumper geschweißt? Also wo kommt dieses Ding denn plötzlich her? Ne?
Ein
Weil
Upgrade.
Beam-Technologie ist nicht an Bord. Ne? Also keine Ahnung, wie sie das da unten festgemacht haben, aber irgendwie dann schon. Das haben sie dann einfach da losgelassen und ja, der Puddlejumper, wir sehen ihn, dass er sich von Atlantis entfernt und im Hintergrund sehen wir den Turm, in dem Stargate Operations ist und der explodiert. Das haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen, ne, dass das wirklich hier in so einem Turm ist, ganz, ganz weit oben, also einer der größten Türme auf Atlantis. Weiß ich nicht, ob das so einen Sinn macht, da ein Stargate reinzupappen.
Ja.
Vor allen Dingen in der Höhe, wo man das sieht, dass die Explosion stattfindet, wo soll denn da die Jumper Bay drüber sein? Das ist fast ganz oben. Also
Das
das
ist
ist
schon sehr
auch
weit oben,
irgendwie
das stimmt.
so.
Also mehr, Gibt es denn noch einen höheren
Weiß nicht, wie da
Punkt?
oben eine Jumper Bay sein soll. Keine Ahnung.
Ich sehe gerade, wir haben
Taschenuniversum oder so.
bei hier Apple Podcast eine neue Bewertung von Anubis 87. Aufpassen hier. 5 Sterne gegeben. Er schreibt super Podcast als Überschrift und Stargate wird hier super besprochen und analysiert. Habe, nachdem ich eine Folge gehört habe, immer das Gefühl, hätte die Stargate-Folge eben erst gesehen. Mit den Bewertungen der einzelnen Episoden bin ich nicht immer ganz einverstanden. Natürlich 5 Sterne, was anderes ist nicht möglich. Ich meine, ja, vielen Dank dafür.
Nein, nein,
Aber
das hat er aber verwechselt. Das mit den 5-Sterne-Bewertung ist für unseren Podcast. Anders geht das nicht.
genau, genau, genau. Also,
Folgen sind, naja.
es ist, wir haben das technisch ne, so eingestellt. Ja, vielen Dank dafür. Aber ist doch schön, lebendig, dass wir sind ja auch manchmal unterschiedlicher Auffassung. Aber ich finde es auch langweilig, wenn man immer der gleichen Auffassung ist, weil da können wir Roboter sein, da können wir eigentlich gleich alles sein lassen. Das macht es ja erst spannend, finde ich. Ne? Hat ja jeder seine Begründung dann für am Ende dann immer. Und manchmal hört ihr, glaube ich, die Bewertung auch schon raus, während wir besprechen. Genau, ja.
Wenn man sich die ganze Zeit über irgendeinen Quatsch
Ja.
ärgert, ja, das ist wohl.
Das ist
Wobei,
wahr.
manchmal könnte es ja auch so viel Quatsch geben, dass die Folge dann so lustig ist, dass man sagt,
Ja.
der Toppi,
Ja,
das ist
also ich.
ungewollter Slapstick.
Okay, ja, das stimmt, aber ich glaube, bei uns ist es eher, dass es dann ja nochmal einen halben Daumen für Quatsch gibt, ja, gut ankam oder so, aber also sagen wir
Naja,
auch immer,
das ist
wenn
ja
was
selten
schlecht
nicht
geschrieben
passiert.
ist, dann ja. Ob das dann auch immer rausgeholt werden kann, ist, manchmal klappt das, aber ich glaube, so oft ist es eigentlich auch nicht der Fall, ja.
Ja, wie dem auch sei, der Puddle-Jumper entfernt sich weiter von Atlantis. Man ist happy, dass der Plan soweit funktioniert hat. Enteaser Opening Credits. Und wir wechseln wieder in diesen atlantischen Korridor, in dem sich Woolsey und O'Neill zurückgezogen haben. Und man hört dann auch die Explosion und Woolsey sagt das dann nochmal überflüssigerweise. Und O'Neill bestätigt, dass es eine war. Und ja, greift hier Shepard die Stadt an. Und O'Neill hofft das mal. Auch interessant. Woolsey fragt dann ja so wegen, ne, warum kann er, benötige ich jetzt 2 Stunden, um jetzt für uns nochmal zurückzukommen? Vor allen Dingen, Shepard hat überhaupt nichts von 2 Stunden gesagt. Also, das ist auch
Ja,
irgendwie
nur
merkwürdig.
später oder irgendwas, ne?
A
Also,
few hours
ja,
hat er
viel,
gesagt,
ja,
also ein
einige,
paar
ja,
Stunden.
okay.
Und Woolsey macht da irgendwie 2 raus, also das ist auch irgendwie.
Wahrscheinlich wegen ein paar hat das gleich auf das
Ja,
Minimum
ja.
sich gewünscht, oder? Ja.
Ja, blöd, nur im Englischen ist es dasselbe, ne? Es ist pair of
Ja,
hours
das
und
ist
pair of
müßig,
minutes. Es
ja.
hat beides klein geschrieben und ja. Und ihr weiß es aber auch nicht. Im Shire Mountain geht es weiter im Kontrollraum, also im heimischen Kontrollraum ist man diesmal. Landry läuft da hinten auf und ab und na, Heron sagt, hier ist es 23 Uhr und Landry ist ein bisschen angekäst. Ich kann das schon selber, ne? Er könnte selber die Uhr lesen und Landry, ja, ich muss davon ausgehen, dass Shepard meine Nachricht gekriegt hat und sie einfach ignoriert hat. Und Harriman versucht da das Team in Schutz zu nehmen und sagt, wir können da nicht hundertprozentig sicher. Ja, doch, doch, der hat mich schon gehört. Ja, die sind auf jeden Fall in Pegasus, machen da schon irgendeinen Quatsch. Und ja, das gibt mir jetzt wohl keine Wahl, außer jetzt ihre IDCs zu löschen, also zu sperren. Und ja, aber wenn die doch hier irgendwie, Chef, wenn die jetzt hier irgendwie doch ne, irgendwie erfolgreich sind, wir wissen nicht, ob sie da wirklich erfolgreich waren oder ob sie irgendwie kompromittiert worden sind. Und ich habe meine Standing Orders und ich werde sie befolgen. Na, und jetzt machen sie hier mal die IDCs platt und dann lassen Sie mal Dr. Lee in meinem Büro antanzen. Harriman bestätigt. Ja, an der Stelle wechseln wir dann jetzt auch wieder zurück zum Puddlejumper.
Genau, ich hatte dann das nochmal nachgeschaut, weil das klang immer so komisch mit dem auch im Deutschen stehender Befehl, so wer steht da oder wie. Aber das anscheinend gibt es das wohl wirklich irgendwie so, dass, ja, wie sagt man, dass es nochmal was anderes ist. Warte, ich muss mal gucken, wo hatte ich das? Ein stehender Befehl ist eine, also es ist jetzt KI, wer weiß, ob das so stimmt, das ist immer. Ein stehender Befehl ist eine dauerhafte, übergeordnete Anweisung im militärischen oder sicherheitsrelevanten Kontext, die nicht für eine einmalige Aktion, sondern für wiederkehrende Situationen oder einen unbestimmten Zeitraum gilt. Also das ist praktisch so eine, wie so eine, ja, Dienstanweisung, die halt generell dann in Fall A, B, C gilt, genau. Also nicht so ein einmaliger Befehl, wo einer sagt, mach mal das. Ja, da gibt es wohl Unterschiede. Ja, Atlantis, der Jumper, den sehen wir da fliegen. Gehen Weltraum. McKay meint ja, war auch schön mal zurück zu sein, wenn auch ein bisschen kurz die Nummer. Und Beckett, ja, es ist, ja, ich fühle mich irgendwie ein bisschen krank oder ja, und, naja, nicht einfach tief dort an. Und AI sagt dann noch, Sheila meint, ja, sollten wir denn O'Neill nicht irgendwie mal über unseren Plan informieren oder wie? Und Shepard meint, ja, er weiß ja, dass wir da sind und wir kontaktieren die dann nochmal, wenn wir näher wieder an der Stadt dran sind. Ja, McKay meint, das ist eher leichter gesagt als getan. Bei all den Treffern, die wir hier gesteckt haben, ist es unmöglich, den Schild wieder halt, ne, auch zu aktivieren. Und Shepard ist enttäuscht oder was meinst du mit unmöglich? Ja.
An der Stelle ist ja noch was anderes wichtig, weil hier erzählt McKay irgendeinen Käse, weil er sagt so von wegen, ne, also mit all den Beschuss, den wir erlebt haben, können wir jetzt nicht den Schild zurück, also den Schild zurück in die Tarnvorrichtung. Das ist ja völliger Quatsch, das sollte gleichzeitig gehen. Also das ist ja wohl die Basics. Also wir haben noch nie
Ja.
gehört, dass du den Schild irgendwie, also dass die Cloaking Device ein entweder oder irgendwie und dass man das ganze Ding da dafür umbauen muss, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist schon,
Ich
und
finde
außerdem haben sie durch
falsch
den Schild auch
formuliert.
null Schaden genommen. Also das
Ja, das
ist,
war nur
ja, was
dieses
für ein Schaden, das ist ein Energieschild, ja, das,
Startbuttons-Zeug oder was das war.
ah, also das ist auch irgendwie Käse.
Genau. Shepard sagt dann nochmal, hoffentlich haben hier die Sensoren da irgendwie, also haben sie mit in die, explodieren lassen, als wir den Turm weggeblasen haben. Und wie er meint zu Rodney, ja, nun, sie sagten, sie können ja das bemerkenswert wieder schnell aufbauen. Wie lange dauert denn das, bis die diese kritischen Systeme da wiederherstellen? Und McKay redet ein bisschen halt ins Blaue rein, so ein paar Stunden. Und Shepard meint dann hier, plus was Gemälde und um der Gering, ach so, als Witz, ja. McKay meint aber, ja, wenn wir das alles richtig machen, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Dann piepst es auf den Heads-Up-Display der Windschutzscheibe und John schaut sich die Nummer an. Ja, wir haben ihn genau da, wo wir ihn gelassen haben. Und McKay überprüft das auch nochmal auf dem Laptop und meint, das ist er. Und ja, Roland zu, ja, wir hätten auch sonst, das hat er ja irgendwie auch. Also, ja, der Weltraum ist groß, also so viele Leute werden da nicht ohne Raumschiff rumfliegen, sag ich mal. McKay stimmt zu. Und man registriert wohl kaum Energieanzeige. Und ja, es sei wohl kein Wunder auch, dass die Replikatoren ihn da nicht entdeckt haben. Shepard, ja, okay, dann ne, schwinge ich ihn hier rein. Und ja, pass mal auf, hier schließt dann das Shot. Und ja, der Jumper fliegt dann in Richtung dahin und die Luke senkt sich. Und Teela ist ein bisschen besorgt, dass man doch vielleicht auch anfällig sein könnte, also gegenüber diesem Nanovirus, ne, den da Niamh auch bereits damals, ist so lange jetzt gar nicht her, Liz da injizierte. Und Beckett meint, ja, der treibt doch da hier seit, oder ist seit Monaten da im Weltraum. Und da auch der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt und da würde das, ja, es hat halt sein Leistungsniveau stark gesenkt und er ist auch, ja, also er ist halt arbeitsunfähig, fast völlig, ne. Und Rona fragt nach, ob er tot sei und McKay so, wie meinst du das? Also wir haben überhaupt keine andere Wahl und das ist eben der Schlüssel zum Plan. Ne? Also das können wir nur so machen. Wir stimmen zu, ne? Und ja, aber wenn er zuckt, macht er sie so eine Geste Richtung Roland, der auch diese Anti-Replikatoren-Waffe da in der Hand hält und beruhigend darauf klopft oder so. Und ja, keine Sorge, meint er noch und hier bedankt sich. Ja, Roland dreht sich in Richtung der Schotttür.
Ja, ganz, ganz kurz, als hier Rodney sagt, so wegen er ist mostly dead, sagt er im Englischen. Das ist wohl wieder eine Anspielung auf diesen Film, den wir in der letzten Folge schon gehört haben, hier, Die Braut des Prinzen.
Ach so, okay.
Da gibt es wohl
Ja.
auch so eine Szene, wo dann gesagt wird, mostly dead.
Genau, Shepard sagt dann, er hat ihn und schließt die Heckluke. Und Shepard dann nimmt er den Platz ein zu Carson, der sich dann auf Pilotensitz schwingt. John geht zur Schotttür und ja, nimmt sich auch so eine Anti-Replikatoren-Waffe. Rodney greift in die Jacke, nimmt er das Kontrollgerät raus. Und Beckett meint ja, das Fachwerk hier erneut unter Druck gesetzt und das Shot und Rodney schaut auf sein Gerät und ja, öffnet die Shot und die Waffen werden gezogen und da sieht man ihn da. Aber ja, denn die haben da auf dem Boden liegen und geschlossene Augen hat er, Hände irgendwie gefaltet auf der Brust. Und sein Körper ist ein bisschen frostig jetzt mittlerweile. John und Ronan schauen ihn an und ja, Ronan seufzt und McKay meint dann leise so, okay. Während John und Ronan weiterhin da die Waffe ziehen, kniet sich Rodney neben Liam und scannt da den ab. und meinten, na gut, das ist doch so okay, ne, hier Leistung ist minimal, aber nicht so gering, dass, ne, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht den Saft hat, um eben wieder zu Bewusstsein zu kommen. Also es ist wohl die genaue Energie, die man jetzt braucht, ist noch da, aber nicht zu viel halt. Ja, dann zuckt irgendwie so Niams Finger ein bisschen, der Rodney springt ein bisschen auf, so, und ja. Und McKay so nervös, ja, ich war sehr sicher. Und ja, laden Sie einfach das Programm ein, Shepard, ein bisschen gelangweilt. Rodney kniet sich dahin und friemelt da rum. Währenddessen auf Atlantis sehen wir nochmal diese externe Rauchschwade ein bisschen vom Turm. Sieht ein bisschen CGI aus, würde ich mal. Ja, in dem Fall. Und genau, der Tal, also Talis und Cetus, die laufen da irgendwie da im Kontrollraum lang. Und Talis meint, die Reparaturen sind halt schon im Gange hier bei Stargate Operations, wir haben hier alle Hauptsensoren verloren. Cetus meint, ja, wir versuchen die gesamte Telemetrie durch diese Terminals zu führen, aber das ist nicht dafür konzipiert, irgendwie, dass alle Systeme da durchgehen. Also die wollen das wohl umleiten, dass es wieder funktioniert, wenn ich das so richtig verstanden habe. Sie gehen dann zu einer Karte der Stadt und Talos meint, wir haben halt jetzt mehrere Beobachter irgendwie in die Stadt gestellt oder keine Ahnung. Ne? Und wenn das GL-Schiff da. Das Schiff zurückkommt, werden wir es auch visuell erkennen. Okay.
Das mit dem Gateschiff ist natürlich cool, dass die Antiker das Ding wirklich Gateschiff nennen, ne? Weil das war ja eigentlich McKays Vorschlag, wo sie sich darauf gesagt haben, dass wir das anders nennen.
Das lässt ja, Thomas, nur eine logische Schlussfolgerung zu, dass McKay ersetzt wurde von den Replikatoren, oder? So kommt es raus. Ich glaube, letzte Woche hatten wir die.
Nein, der ist ein verkappter Antiker, der tut nicht so, als wäre
Artikel, genau,
McKay.
oder? Oder so. Letzte Woche hatten wir ja die aufgedeckt, dass Ronan und Dr. Wir ein Paar sind. Also es kommt immer mal was raus, ne? Die Wahrheit kommt immer ans Licht, wenn man nochmal bohrt. Ja, genau. Ja, Cetus meint, okay, sie kommunizieren jetzt irgendwie mit jemandem in der Stadt und zeigt da ein paar Orte auf der Karte und ja, wir sollen dahin Suchtrupps schicken. Okay, alle Ancients wurden getötet, meint Talos. Kommandantin versuchte das zu verbergen, als sie ihren Verstand untersuchte und Titus meint, ja, das ist, vielleicht gab es halt noch ein minimales Menschenkontingent, Talos schüttelt aber den Kopf, da hätte man doch erkannt, so, also sie sind schon ein bisschen so, ach, also, das alles regeln. Und Titus meint, ja, sie können sich vielleicht versteckt haben, ne, wo die Sensoren halt gerade ausgefallen sind, wenn wir sie fangen, also oder die, die uns Angriffe haben. Müssen wir halt auch mal fragen und fangen und wo die überhaupt herkommen. Dies, das in den Pudelspringer, wie es hier bei mir immer schön übersetzt wird. Rodney arbeitet da immer noch neben Niam. Also es läuft ja immer mal so zeitgleich, würde ich sagen, ab. Da weiß ich nicht, ob er immer noch da arbeitet oder ob es da direkt anschließt und es parallel. Das ist, glaube ich, so das typisch serienfilmmäßiges, ja, kann sein oder John guckt ungeduldig ein bisschen so, na, sind wir jetzt schon fertig? Und na, ich denke, es wird schon klappen. Und Shepard, okay, ich bringe ihn zurück, uns zurück und gehe dann vorne ins vordere Abteil, kriegen wir so einen Zug. Und wir meint, ja, wieso machen wir das eigentlich nicht von hier aus? Und was von hier aus machen? Fragt McKay. Naja, hier die Replikatoren hilflos machen, Rodney, ne? Du erinnerst dich doch an den Plan und natürlich erinnere ich an den Plan, das ist ja meiner. Also, typischer Rodney-Spruch. Shepard hat dann mittlerweile den Carson abgelöst auf dem Pilotensitz und na, eigentlich war die Verwendung von ihrem Elizabeth Plan und sie bedankt sich dann nochmal. Okay, das war allem mein Plan, vor allem aber mein McKay und also ne, mit dem Programm und naja, Beckett sagt dann, sie sagten, sie würden an Ort und Stelle dann 6 oder 7 Stunden eingefroren werden und wieso, warum nicht jetzt? McKay meint ja, weil eben der Niam. Also, ne, auf das nominale, minimale, wie auch immer, Leistungsniveau muss man den halten. Und wir sollten nicht riskieren, dass er aufwacht. Und die geringe Leistung bedeutet eben, dass man auch eine geringere Reichweite hat. Deshalb müssen wir da näher hin tuckern. Und Chile so, wie viel näher? Naja, viel näher. Und ohne Tarnung, ja, ohne Tarnung. Na gut, schön wieder zu Hause zu sein. Was? Meint Shepard und wir so, naja, gibt keinen Ort. Wie zu Hause und der Jumper geht dann, also fliegt wieder Richtung Planet. Mittlerweile auf der Erde ist Dr. Lee in Landrys Büro und setzt sich da eben hin und sagt, dass ihm klar ist, dass er getäuscht wurde, also entschuldigt sich, ne, aber sie waren einfach unglaublich, ne, es war wie eine Szene aus The Thing, ne, und Landry, ja, beruhigen Sie sich, Bill, ich habe Sie da nicht deshalb hierher gebracht, also ich glaube, er hat auch immer so latentes Gefühl, dass er entlassen wird, also wenn irgendwas ist. Und manchmal ist er ja schuld, manchmal nicht, aber ja. Er verteidigt sich dann nochmal, ne, wir hatten da, also es war zu meiner Verteidigung, offensichtlich war das schon lange geplant, was ja aber auch nicht, also so lange geplant war es auch nicht, eine halbe Stunde vorher.
So viel Vorbereitung brauchst du jetzt auch nicht, um Bill irgendwas vom Pferd zu
Ja,
erzählen.
deshalb, es ist jetzt
Ist ja jetzt nicht
kein.
so, als hätte man Lissa jetzt irgendwie 30 Tage Warcraft spielen lassen, damit sie total pro ist, ne?
Genau,
Hier
damit
mit
es
allem.
wirklich authentisch ist, ja. Also, das
Ja.
war wirklich ja eine gefühlte Stunde vorher irgendwie, wir müssen das irgendwie so machen und okay, oder einen Tag vorher und wir machen das so. Deshalb, naja, er will sich mit rausgehen und Landry so, ach, vergessen Sie es, ich möchte Ihre Meinung über den besten Weg hören, eben die Gatebrücke zwischen den Galaxien, okay, zu deaktivieren. Und Bill so, aber wir haben die doch gerade erst gebaut, das ist mir bewusst. Okay, nun, ich nehme mal an, hier mit einer Mark 9 irgendwie die Mittelstation da hochgehen lassen, das würde es schon machen, so, ne? Und Landry so, ja, da dachte ich mir, also ich möchte, dass sie die Vorbereitung treffen, da eine Mark 9 da eben, und dass man eben diese Option offen hat, ne, falls es soweit ist und so. Und Bill sinkt ein bisschen so nachdenklich in den Stuhl, also ist da nicht so der Befürworter. Und Lee so, naja, wir könnten sie doch irgendwie demontieren. Also er würde ja ein bisschen länger dauern. Und Landry steht da mittlerweile wieder auf. So, ja, das ist Zeit, die wir nicht haben. Ja, wow, was für eine Schande, meint er. Dann noch Gedanken verloren, unser Dr. Lee. Doktor, und warum sind sie immer noch in meinem Büro? Und ah ja, richtig. Und er geht dann, während Landry seufzt. Aber gut, ja, hätte auch Unmöglich sagen können, finde ich, so ein Spruch. Währenddessen auf Atlantis, wir sehen den, ja, das Gateship durch die Wolken fliegen Richtung Stadt. Und Shepard meint, okay, wir sind hier noch eine Meile entfernt. Rodney kniet da immer noch neben dem Niamh rum. Und ja, ich werde jetzt anfangen, das Virus zu übertragen, ne, aber wir müssen noch näher ran. Und auf dem Balkon der Stadt sieht man einen Replikator und der sieht natürlich jetzt auch das Schiffchen an schwirren und ja, anscheinend kommuniziert er in irgendeiner Form dann mit seinen Kollegas und aus der Thronbase starten sofort so fünf Drohnen auf, die den Jumper da im Visier haben. Im Inneren des Schiffs sieht Tila da, also die sitzt auf dem Kuppelhütten, sitzt ne, sich die näher Drohnen und Shepard so, McKay, und ja, sind noch nicht ran, nah genug ran. Durchhalten, meint Shepard, weicht praktisch den angreifenden Drohnen aus ne, und ja, fliegt da einige Stunts um die Turm herum und um Torbögen und ja, paar Drohnen fliegen durch die guten Manöver sozusagen, sind nicht wendig genug oder wie auch immer und fliegen dann ein bisschen in Gebäude rein. Oh, ups. Genau, indessen anderswo irgendwie auf Atlantis in einem dunklen Flur, also. Ja, Korridor können wir es fast nennen. Schauen Woolsey und Jack mal auf. Und das klang wie eine Explosion, meint Woolsey. Und ja, das tat es. Was bedeutet das? Etwas ist explodiert. Also, auch wieder sehr gut. Und Woolsey, ja, aber Shepard, ist es also Shepard, der die Replikatoren angreift? Oder, keine Ahnung, sind es die Replikatoren, die Shepard angreifen? Ja, wir werden das herausfinden, meint O'Neill. Und Woolsey, ja, wie sind sie überhaupt hierher gekommen? Durchs Gate? Und Jack schließt kurz die Augen so, hä? Ich habe die ganze Sache, was? Ach so, genau. Ich habe die ganze neben ihm gesessen. Also, warum sollte ich irgendwie mehr Informationen haben als sie? Ja, ein bisschen verärgert, legt Woolsey seine Pistole hin, zieht die Krawatte ab und wirft sie auf den Boden. Hören Sie, ich habe Ihnen gesagt, dass ich nicht gut darin bin, meint Woolsey. Und O'Neill so, ja, er meinte doch, er wäre in ein paar Stunden zurück. Und er schaut auf die Uhr. Naja, das gibt ihm noch gute 11 Sekunden. Bei ein paar Stunden können ja auch zwei, drei oder vier oder wie gesagt, es ist ja, der Tag hat 24 Stunden und wenn du sagst ein paar, das können auch sechs noch sein oder acht. Also deshalb, ja, das, ja.
Nein, Jack witzelt. Der macht sich ein bisschen bewusst über
Ja,
sich
das
lustig.
stimmt. Eine viel größere Explosion hört man da nochmal und der Korridor wird auch ein bisschen so erschüttert, so wackelt ein bisschen und wo sie so geht ja auf die Füße, also steht auf und klammert sich an ein Stück Möbel und was war das? Ja, jetzt fehlt noch, dass man nochmal sagt, eine Explosion. Das ist nicht der Fall.
Es leuchtet blau.
War das eine Explosion? Es leuchtet rot und orange. Ja. Im Gateship, wir meint ja, wenn wir so weitermachen, dann gibt es bald nicht mehr viel von der Stadt, was man retten könnte. Ne? Wobei das ja auch nicht stimmt, weil das sind ja wirklich minimale Explosionen. Da ist ja mal zwei Fenster zu Bruch. Also Scheppert meint ja, ich versuche schon die von Ihnen oder am wenigsten bevorzugten Be Gebäude da die Drohnen reinfliegen zu lassen. Na, sollte klappen, meint McKay. Und Beckert, nun, na, das funktioniert doch so nicht. Und McKay ja wütend, ja, ich mache hier doch alles, was ich kann. Also, und wenn ich mehr da rumfriemel, da wird er aufwachen und uns alle töten. Und Rona meint, Shepard kann das aber auch nicht ewig hier machen mit diesen Slalomfliegen und so. Ja, man sieht, wie der Charme nochmal ausweicht und drei Drohnen verfolgen ihn immer noch. Eine Drohne trifft auch auf den Jumper-Schild. Tila stichelt es auch fest, denn die Schilde wurden beschädigt. Und Shepard, okay, ich habe jetzt genug, ich habe da eine andere Idee. Er schießt dann, also fliegt raus aus der Stadt und ja, am Rand der Stadt erreicht er eben das Meer, würde ich jetzt sagen, und da in den Ozean taucht er erstmal ein und die Drohnen, ja, gehen da auch unter Wasser. Was?
Nein.
Nee, genau, die gehen dann in den Himmel irgendwie.
Genau, was ja auch gar keinen Sinn macht. Also die werden vermutlich doch, die können im Weltraum fliegen. Warum sollten, also sind sie doch dann dicht?
Ja,
Also mal ganz
das
ernsthaft,
ist.
also die könnten vermutlich auch unter Wasser fliegen. Also das Einzige wäre vielleicht bei genug Speed, dass sie auf der Wasseroberfläche dann zerbersten. Aber die sind ja
Okay,
auch
ja.
stromlinienförmig, also aber.
Naja, also das wäre eine halbe Fehlkonstruktion. Das interessiert uns aber erstmal nicht. Das kommt später nochmal, glaube ich. Denn wir gehen mal wieder in einen Korridor. Halleluja.
Genau! Und ja, Ulti und Jack und Ulti, ja, sie sind zu spät. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, es gibt kein zu spät bei ein paar Stunden. Außer sie haben jetzt ein paar Tage irgendwie. Dann wäre das vielleicht nicht mehr so ganz. Und O'Neill sagt, nee, 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 noch nicht ganz. Und Ulti, ja, aber es ist schon länger her als 11 Sekunden. Und ja, nee, und die wollen ja einfach nur irgendwie ein bisschen Suspense schaffen und dann meldet sich auch Shepard übers Radio und so und ihr dann hier guckt, ne? Ja, danke schön. Woolsey ist hellauf begeistert und ihr sagt, ja, sie sind zu spät und ja, tut mir leid, Sir, wir hatten da irgendwie noch so ein paar Tiefkühlkost hier aufzusammeln im Weltraum und ihr und Woolsey gucken sich an, so, hä, was? Aber ist dann auch egal. Na, wo sind sie denn? Und ja, wir sind noch nicht ganz in der Stadt. Wir sind jetzt in der Richtung unterwegs auf Underwater Jumper Bay. Und wir sehen den Puddle Jumper. Also wie gesagt, das wechselt auch wieder, ne? Wie üblich. Ja, Liz korrigiert dann irgendwie so wegen, was wir glauben, was dann Underwater Jumper Bay ist. Und ist das Dr. Weir? Und sie bestätigt, ne, gut, ihre Stimme zu hören. Ja, sagt O'Neill, ich habe nicht gesagt, dass das gut war, Elisabeth, aber hier, das, ich bin ein bisschen, also nimm das nicht persönlich, wenn ich hier meine Überraschung ausdrücke, dass Landy dich geschickt hat, ne, auf so eine Mission und Liz, ja, General Landy hat das jetzt nicht so ganz abgesegnet. Ja, O'Neill dann nochmal, ja, um sicherzustellen, also ich hoffe, ne, auch, dass sie hier von Heavily Armed SG-Teams, ne, und hier irgendwie Strapping Marines, sagt er. Und ja, sagt Liz, nee, du hast Colonel Shepard, Rodon, Teela, McKay, myself und Dr. Beckett und ihr dann, ja, Dr. Beckett, jetzt bin ich beruhigt, ne? Wir wissen ja, die letzte Konfrontation zwischen Dr. Beckett und O'Neill war ja die Aktion mit dem Stuhl in der Antarktika, wo er fast O'Neill runtergeballert hat. Und Beckett erinnert sich daran scheinbar nicht mehr. Also, hä, was soll das denn bedeuten? Und es schüttelt aber nur den Kopf. Ja, McKay dann, ja, okay, ich bin bereit, hier das Türschloss zu öffnen. Und Shepard meldet sich nochmal übers Radio. Ja, Sir, wir haben einen Plan, einen guten. Und ja, sagt dieser. Deswegen, ich hoffe doch mal, na, aber falls ihr da nicht irgendwie eh mit scheitert, bist du gefeuert. Und Shepard bestätigt das. Er würde sich darauf freuen. Ja, und ihr beruhigt dann ein bisschen Woolsey und sagt, sie haben dann einen Plan. Und Woolsey, ja, ich habe das schon gehört, sieht aber nicht sehr überzeugt aus. Im Puddle-Jumper sieht man, wie der, also nur durch das Fenster des Puddle-Jumpers sieht man, wie der jetzt in diese Underwater Bay reinfliegt. Da sind auch ein paar andere Jumper. Und ja, ne, so von wegen McKay schließt dann die äußeren Türen, muss jetzt noch irgendwie, ne, hinten da. Na, also das ganze Ding jetzt wieder unter Druck setzen, also das Wasser abpumpen und macht dann aber irgendwie ein fragendes Geräusch und lässt mich das nicht tun. Das Wasser geht wohl nicht raus, sieht wohl auch Beckett und der McKay dann, ne, also bitte, du bist ja auch ein Blitzmerker. Die hinten steht, sagt aber, ja, aber es kommt wohl rein. Und McKay, oh mein Gott, nicht schon wieder. Ne, das ist ja Grace Under Pressure, die Folge, wo ihm die imaginäre Karte irgendwie verführen wollte. Wir haben das ja alle gesehen. Und ich habe gesagt, ja, wir haben wohl ein bisschen Schaden genommen, was natürlich Quatsch ist. Das Schild war doch alles. Ja, ne, das war nicht meine Idee, das war meine nicht. Und, ja, Shepard, aber du hast gesagt, hier bringen wir uns mal in die Stadt rein. Und das ist doch jetzt wirklich relativ nah. Und ja, Siegeszigarre gibt es aber jetzt trotzdem nicht, sagt McCabe. Und ja, dann mach doch mal hier die äußeren Türen auf und dann werde ich irgendwie was anderes mir ausdenken. Ja, irgendwie mit den Outer Doors. Also, hä? Das verstehe ich auch nicht. Also, ne, also er will vielleicht rausfliegen. Ne, also so klingt das jetzt, ne, dass man irgendwie nochmal draußen die Türen aufmacht.
Ja,
Und
ist auch
aber
komisch.
scheint immer noch nicht, auch nicht zu funktionieren. Und ja, man will dann wissen, wieso nicht. Ne? Ist vielleicht irgendwie verklemmt, ne? Könnte verklemmt sein. Und, ja, so ein bisschen Wortscheißerei, ne? Hier so von wegen könnte. Nein, sind verklemmt und er ist ja doof. Ja, sagt Shepard dann am Ende dieser Szene. So von wegen, ja, dieser Teil des Plans ist wohl nicht so gut gelaufen. Wir sehen die vollgelaufene, also wir sehen den vollgefüllten Jumper Bay immer noch. Und ist dann, ja, muss doch irgendwo einen manuellen Override dafür geben. Und ja, Bay Control Room, sagt McKay. Ja, dann könnte ich ja darüber schwimmen, will Shepard dann direkt. Und na, so von wegen, na, aber ist auch von der anderen Seite versiegelt und ja, klar. Und ja, aber vielleicht sagt Teela dann, ne, könnte General Neil das Ding erreichen. Ja, McKay dann, ja, okay, dann leg ich damit los. Eine halbe Stunde brauche ich jetzt hier, um hier, um da irgendwie auf das richtige Power-Level einzustellen, um das. Ne, um das irgendwie erreichen zu können. Wobei das auch Quark ist. Haben Sie nicht vorhin gesagt, das würde schon reichen? Ja, deshalb müsste er ja so
Ja,
nah an die Stadt ran.
genau.
Also jetzt sind sie in der Stadt. Also, und warum er ihn jetzt nochmal hochfahren muss, so, das ist auch
Ja.
irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ich habe gedacht, ja, komm, wir haben ja irgendwie Brüche in der Hülle und wir haben jetzt nicht diese Art von Zeit und dann. Ja, natürlich, hab den. Ist egal. Auf jeden Fall meldet er sich über Radio bei General O'Neill. Ja, wir sehen dann einen anderen Korridor, Woolsey und O'Neill, die da durch die Gänge schleichen. Na, und dann, na, also McKay leitet sie an, wie sie da hinkommen. Und O'Neill folgt dem dann auch und sagt, da kommt so irgendwann an und sagt, der Kontrollraum sollte jetzt eigentlich direkt unter euch sein. Und O'Neill guckt dann so eine Leiter hinunter, da ist aber Wasser drin. Und ja, das. Da unten ist alles geflooded und kann ich Sie vielleicht überreden, heute ein bisschen schwimmen zu gehen? Und hier seufzt, gibt seine P90 an Woolsey und ja, zieht die Schuhe aus und ja, und hier warnt Woolsey auch mal. Also wenn du irgendwas siehst, was nicht ich bin, ne, dann nicht hier irgendwie anrufen, sondern es erschießen. Und hier beruhigt ihn nochmal so wegen alles, was nicht ich bin, ist ein Replikator, also nicht abwarten. Und wollte, ja, wie lange brauchst du denn Gang? Keine Ahnung. Ne? Also liegt ja auch in der Wassertemperatur, lass uns mal abwarten. Und dann steckt er seine Füße ins Wasser und zieht direkt wieder raus. Oh Gott, nicht so lang, also scheint wohl kalt zu sein. Und hier nochmal, hier, McKay, wo muss ich denn lang, wenn ich da unten bin? Oder, ne, was tue ich da unten? Manual Override sollte auf der zentralen Konsole sein. Es sollte relativ offensichtlich sein. Und okay, und dann good luck und ja. Ja, und ihr taucht dann ab und ja, wir sehen ihn dann ein bisschen schwimmen und dann kommt er in diesem Central-Ding rein und ja, ne, also es sind aber leider viele Schalter auf diesen Konsolen und ihr taucht da nochmal auf und ja, hast du es getan und dann gibt man dann Radio und ihr schreit dann ins Mikro, McKay und McKay, hast du es getan und ihr. Du, also hier, irgendwie, du und ich haben unterschiedliche Meinungen davon, was offensichtlich heißt. Und ja, ich habe das noch nie gesehen. Nur gibt Dutzende von Kontrollen da unten. Ich weiß noch nicht mal, wie ich sie beschreiben soll. Und ja, ist ein Emergency Control. Ja, wobei, das ist es ja auch nicht unbedingt. Nur das ist normale Funktion da unten, vermute ich, das Wasser aus der Hangarschleuse zu pumpen. Ne, sollte jetzt irgendwie doch irgendwie sehr, sehr prominent sein und hier seufzt und dann. Taucht da wieder und ja, diesmal fummelt da ein paar Sachen rum, dann schließt sich die Tür, durch die er gerade durchgekommen ist, das lässt er dann auch sein. Und dann auf der anderen Seite findet er dann doch mal endlich den richtigen und dann fängt das Wasser an da runter zu gehen. Er zieht sich zurück, aber der Hebel schnappt direkt wieder zurück in die Originalposition und ja, ne, also, doof gelaufen, er hat aber wohl keine Luft mehr und taucht wieder auf und wo sie da oben, aber sie können ja lang die Luft anhalten, haben ja fast hier einen Herzinfarkt und Ja, auf jeden Fall über Radio dann irgendwie so von wegen, ja, McKays Stimme, das ist doch wohl fast richtig gewesen, warum so aufgehört. Deadman Switch, sagt O'Neill, muss das halten. Und McKay, ja, okay, ich hatte keine Idee. Und ja, so von wegen, ja. Und ihr flucht nochmal und taucht wieder hinunter. Ja, wir sehen im Puddle Jumper, dass das Wasser sich weiter zurückzieht. Und ja, nochmal 30 Sekunden fast so. Und aber in dem Moment, also hört man über das Radio über Woodsy, aber in dem Moment hört Woodsy irgendwelche Fußschritte, also Fußstapfen und sagt, ja, ich kann das tun. Und ist O'Neill da immer noch an der Kontrolle. Und ja, McKay versucht es dann nochmal über Radio, Woodsy, Woodsy. Und irgendwas ist nicht richtig, das scheppert dann auch, nachdem sie da irgendwie das Wasser abgelaufen ist. Und geht dann hinten zur Tür. McKay, hier, du bleibst mal hier bei Niamh. Und wir werden mal schauen, was mit General Neil und Woolsey ist. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall nochmal melden und auf dein Okay warten. Und ja, und Neil kommt oben hinaus. Auch interessant, er schwimmt nach oben, obwohl wir gerade das Wasser abgepumpt haben. Also das ist, weiß nicht, also haben die nur, weiß
Ja, eine andere Kammer, keine Ahnung, ja, eigentlich ist
ja,
es,
weiß ich nicht.
ja.
Ja, auf jeden Fall kommt O'Neill da oben raus und sieht dann zwei Replikatoren. An einer spricht den an, nicht bewegen. Und der Replikator, der wird gespielt von Carrie Bluin. Der hat nochmal, taucht nochmal in SGA auf, hat aber nur 7 Rollen. Und steht noch ein zweiter daneben. Patrick Lambier hat insgesamt nur 4 Rollen, also nichts, was man irgendwie. Er sagt auch nichts. Den sehen wir, glaube ich, auch nicht mehr wieder. Und ja, in der Atlantischen Brücke sind wir dann gelandet und O'Neill wird reingeschmissen. So, und Talos, ja, wo sind denn die anderen? Und welche anderen? Also Woolsey und O'Neill gucken sich an. Ja, im Atlantischen Korridor sehen wir auch, dass das Team da jetzt irgendwie ein paar Spuren findet, aber keinen O'Neill und keinen Woolsey. Und ja, kommen dann auf die Idee, sind wohl gefangen worden. Und sie werden wohl mind geprobt. Und ja, dann wird McKay aufgefordert, den Virus da irgendwie loszulassen und auch mit der Begründung, die Replikatoren haben. O'Neill und Woolsey und McKay jammert über das Mikro dann zurück. Ja, tut mir leid, aber diese Information macht jetzt nicht meine Arbeit schneller. Und Shepard auf der anderen Seite stöhnt und sagt, ja, komm hier, this way. Also scheinbar will man da jetzt irgendwie einen Rettungsversuch machen. Und dann kommen wir wieder in die Atlantische Brücke.
Ja, Cetus fragt eben, was man in dem überfluteten Teil da der Stadt gemacht hat. Und ach, ja, irgendwie ein Rückschlag gewesen, meint O'Neill und Talos. Ja, was plant ihr denn? Und
Nee, das ist eine falsche Übersetzung. Er hätte Rücken gekrault.
Ach so,
Also
ja,
Backstroke
stimmt, genau. Das
heißt
ist,
im
ja, das haben sie
Englischen.
ja falsch übersetzt. Ja.
Sehr lustig. Das hat MacGyver wohl auch irgendwo an einer ähnlichen Stelle mal gesagt, als man ihn
Naja, das
irgendwie
ist sehr
gefragt
gut.
hätte, was er denn da tute. Täte,
Ja,
tute. Deep Cover heißt
Tumba
die Folge.
Touré ist ja bald,
Ja.
genau. Haben sie geplant und O'Neill, naja, eigentlich hatte ich vor, in Rente zu gehen, lacht ein bisschen, aber naja, das ist doch vielleicht überbewertet. Ich meine, ne, also nicht, dass ich so ein Workaholic bin, aber ein bisschen aktiv bleiben ist doch gut, ne, mit der Gemeinschaft und auch dient der Gesundheitserhaltung, weißt du, ne, und Talos und Cetus schauen sich an und ja, dann wenden sie sich den anderen Männern zu und Jack schaut Woolsey an und O'Neill. Ja, mir gefällt nicht, wohin, in welche Richtung das geht. Zwei der anderen Replikatoren gehen dahinter, die Männer, und dann legen sie die Schultern, die Hände auf die, legen die Schultern auf die Hände, genau, andersrum. Und Woolsey meint, was machen sie jetzt? Und Jack macht so Grimassen, wissen, was da kommt. Talos und Cetus gehen nach vorne und Cetus steckt seine Hand so replikatormäßig, wie wir es auch schon oft gesehen haben, in Woolseys Stirn und Talos macht das bei Jack und wir wechseln dann auch in Jacks Kopf, der vor einem offenen Gate steht und Talos ihm gegenüber, stirnrunzelnd und O'Neill so, was machst du hier? Naja, ich untersuche deinen Geist und O'Neill so stolz, schon geräumig, nicht wahr? Talos lächelt kurz und meint, dass eben seine Fähigkeiten, dem zu widerstehen, bemerkenswert sind zu O'Neill und O'Neill lächelt, ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich sozusagen eine Hand in meinem Kopf habe. Talos sagt weiter dann, ne, während ich dich hier, was? Während ich von dir nicht bekomme, was ich möchte, wird es eben, bin ich mir sicher, dass der Woolsey da, bei dem das klappen würde. Und O'Neill sagt, ja, ich sag dir mal was, sie schauen sich, was? Achso, Sie schauen sich einfach um und ich sage ihnen, ob es wärmer oder kälter wird. Also top schlagen. Okay. Thales lächelt wieder, schaut dann leicht weg und hat wohl eine Meldung bekommen vom Cetus irgendwie. Und aha, da ist es, meint er schon. Und O'Neill, so heiß ist es wohl, denke ich. Ja, man sieht in der reellen Welt wieder, wie die Hände rausgefriemelt werden aus den Köpfen. Und die beiden haben natürlich Schmerzen. Die Replikatoren drehen sich um, verlassen die Zelle. Und wo sie stellt für sich fest, dass es das Schlimmste war, was er jemals erlebt hat. Jack legt dann seine Hand beruhigend auf die Schulter von ihm. Es wird nur schlimmer. Und Woosie hebt den Kopf und schaut ihn. Jack mittelt mit Angst an. Ja. Im Paddlejumper ist es Rodney, der weiter da an seinem Gedöns lötet, arbeitet, wie auch immer. Okay, hier, wenn ich, ne, und da, hier tippt er mal und da, und da piept's. Okay, ja, okay. Er spricht dann in die Funke, bereithalten und geht zum. Ja, nach vorne. Und ich habe hier die Leistungsstufen ungefähr so hoch noch gemacht, wie ich mich noch wohlfühle. Also ich werde versuchen, ihn dazu zu bringen. Und dann spürt er etwas, hält inne. Und ja, man sieht plötzlich, dass der Niamh Putzmunter auf dem Bein auf ihn, also ihn anstarrt. Und er spricht auch und sagt ja, ihr wurdet davor gewarnt, an unserem Basiscode herum zu manipulieren, Doktor. Du bekommst keine zweite Chance und als Nian dann auf ihn zugeht, schnappt sich Rodney diese andere Replikatorenwaffe, die da in der Nähe liegt und feuert auf ihn ganz instinktiv und der Nian löst sich in winzige kleine krümelige Stückchen auf.
Kann es sein, dass das auch übrigens die erste Folge ist, in der Rodney irgendwas trifft? Sonst ballert er ja nur wild irgendwo in der Gegend rum,
Stimmt,
die
der
Kappe,
ballert.
die, ne, die Waffe irgendwie weg von sich gehalten, als wäre es irgendwas Giftiges.
Aber okay, jetzt war es vielleicht 1 Meter Entfernung oder 1,5. Das kann man schon mal treffen. Aber ich war doch beeindruckt, weil das ist schon so instinktiv und zack und treffen. Das hätte ich ihm jetzt gar nicht so zugetraut. Hast schon recht, ja. Schon gut gemacht. Und Shepard meldet sich dann auch, McKay, und ja, Leute, kommt zurück zum Jumper. Wir brauchen einen neuen Plan. Ne? Hat sich ja jetzt aufgelöst, wortwörtlich, der Plan. Ja. Man sieht dann nochmal diesen zentralen Turm da in der Nacht und der Mond ist da. Ja, der Turm ist mittlerweile aber, das hat sich jetzt geändert, vollständig repariert, ne? Im Jumper sehen wir John, der nach unten schaut auf eine Handvoll der Replikatorenkristalle und die, ja, bisschen schüttelt und sich schaut er sich an. Er ist doch, also er ist gerade wieder zum Leben erwacht, fragt wir und Ronan, ja, sie müssen O'Neill und Woosie haben und Shepard stellt erstmal fest, dass O'Neill uns ja, also der hätte uns niemals verraten, ne? Und Teela dann, ja, offensichtlich wurden ihr Gedanken untersucht. Ne? Und Shepard meint, nun, dann wissen wir ja, wie sie dann hier reinkamen. McKay sagt
Wo
dann
ist
nochmal,
denn, ja, aber mal ganz ernsthaft, wo ist denn jetzt der Zusammenhang mit zu, von wegen, ne, der Replikator ist erwacht zu, sie haben Woolsey und, also, ja, ne, das sind zwei Unterschiede. Aber es klingt so, ne, dadurch, dass sie sich über Niamh unterhalten und dann kommt plötzlich irgendwie, sie haben Woolsey, das klingt so, als würde das zusammenhängen, ist aber völlig nicht
nicht
zusammenhängend. Also, das
wirklich.
ist ein bisschen merkwürdig.
McKay meint dann noch, sie, so konnten sie Niamh reaktivieren und was ja unser Plan A war. Und Beckett meint, okay, können wir denn diese Einfrierungsprogramm, wie auch immer, irgendwie anders aktivieren? Und McKay so, nö, ne, ich muss hier das Programm halt direkt in den Replikator laden und auf diese Weise wird die Nummer halt verbreitet. Und wir, na okay, der Plan ist ja jetzt hinüber, braucht man einen neuen. Und Ronan hält dann seine Waffe noch hoch und meint, na, wir können die doch einfach also alle zerballern, ne? Fangen wir einfach an, alle zu töten, ist doch. Warum denn nicht so? McKay sagt, na, dass er normalerweise diesen Run-and-Gun-Enthusiasmus teilen würde, aber eben die Waffen, also es ist halt, wir sind hier bei Star Trek 8 oder generell gegen die Borg, also das funktioniert halt nur so lange, bis die es schaffen, eben die Häufigkeit da, die man verwendet hat, das zu identifizieren und dann eben die Bindungen da, ja, das können wir dann irgendwie danach, keine Ahnung. Sie können sich halt anpassen, ja.
Wobei das hier an der Stelle ja sowieso eigentlich totaler Unfug ist. Wir haben gesehen, dass Niamh aktiv geworden ist. Rodney war fertig, ne, da irgendwie. Das heißt, ihr weiß nicht, hätte der noch auf den Knopf drücken müssen, weil
Ach
eigentlich
so,
lädt er den
also auf
Bullshit ja
Start, dass es losgeht
in.
mit dem. Ja.
Ne, weil er,
Ja.
keine Ahnung, was ist denn da die ganze Zeit passiert? Was hat Rodney denn da getan? Weil, ne, jetzt hat er den irgendwie hochgefahren,
Ja.
damit das Signal übertragen worden ist. Niamh war jetzt aktiv. Eigentlich hätte der Virus sich jetzt komplett über alle Replikatoren verbreiten
Ich
müssen.
glaube, es ist so, wie du sagst.
Also.
Ich glaube, das ist so mit, du musst noch irgendwie Start drücken. Es ist zwar ein bisschen
Ja,
dämlich,
das
weil
ist
die
so.
Zeit für so ein Klamauk eigentlich nicht da ist, aber ich glaube, es ist wirklich so. Es ist dieses, ja, irgendwer muss erst das Go geben, dieses typisch militärische. Ja, aber gut. Ja, aber eigentlich hat er es nicht reinprogrammieren sollen müssen, weil er ist ja, Rodney ist ja kein Militär und gut, dann hätten wir die Folge nicht. Ja, das ist immer schwierig zu sagen, ja. Aber es ist schon bemerkenswert, auf jeden Fall, das stimmt. Genau, Ronan schaut immer den John an, der wendet sich aber ab und was hat er gesagt? Und Shepard meint ja, sie bauen eine Immunität auf und McKay, ja, genau das. Also hören Sie mal hier, dieser Gefrierplan hätte funktioniert, wenn sie nicht in der Lage wären, miteinander zu kommunizieren, aber während wir sie da eben sprengen, in Anführungszeichen. Aber je mehr wir erschießen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Waffe unwirksam wird. Ja, wir fragt nach den anderen Möglichkeiten und Ronan, ja, ich habe dir doch gerade eine gegeben. Und Shepard, naja, nennen wir das erstmal Plan B. Ist noch nicht so ganz, ja, überzeugt. Wir meinen dann ja, okay, hat jemand Plan C? Das ist auch ein bisschen komisch alles, aber gut. Und Rodney hat so einen glühbirnen Moment, anscheinend so Bingo. Und klickert mit den Fingern so, na hier, McKay, John, C4, haben wir da viel von oder was? Und Shepard, ja, ein Haufen, warum überhaupt? Und nun, es ist ein bisschen verzweifelt, meint McKay. Und ja, sind wir doch auch, meint wir. Also macht ihm ein bisschen Mut. Okay, wir müssen uns in Gruppen aufteilen, meint McKay. Und Shepard, ja, wollte ich auch sowieso eh vorschlagen. Warum überhaupt? Was denkst du denn? Also, ja, so richtig erfährt man es noch nicht. Im Backup-Steuerungsraum, okay, meint Cetus, dass man eben eine Suche durchführen müsse. Ne? Ja, und ja, wir werden nach Abschluss der Replikatoren, Abschluss der Reparaturen, zwar ein Freudscher jetzt, mein Talus, eben die effektiver lokalisieren können. Erzählt es, ja, schaden war schwer, ne? Wir mussten unser Schiff da demontieren, um Rohstoffe zur Verfügung zu stellen, um hier Erdanas zu reparieren, anscheinend. Auch ein interessantes Konzept. Und Talus meint dann, ja, okay, nach der Reparatur wird eben Atlantis das einzige oder das Schiff sein, was wir nur noch benötigen. So, okay, also haben die wohl etwas vor, damit rumzufliegen. Ja, währenddessen oder jetzt halt in der Brick sitzt, Mulsi in der Ecke, döst da vor sich hin, während Jack da auf der Bank liegt, so ein bisschen liegt und ein bisschen halb vor sich hin döst. Ja, er wacht dann aber auf, denn die Tür zur Brick öffnet sich und ein Replikatorwächter zieht die Waffe, aber da ist es schon John, der da ankommt und rumballert. Ich glaube, zwei Wachen waren es, genau. Die zerfallen dann auch schnell. Ja. Ja, und O'Neill meint, nun, ja, jetzt ist es doch an der Zeit. Und Uzi so, Gott sei Dank. Und Shepard zu Rodney, okay, na, holen Sie die da raus. Ich werde hier mal Wache halten. Und also John geht zur Tür, um das zu gucken, dass da keiner reinkommt, nach dem Motto.
Hier aber nochmal generell von wegen, dass wenn du zu viele Replikatoren erschießt, dass dann die Mutiert auf mal ganz ernsthaft, das löst die Kollision zwischen den einzelnen Atomen auf. Da ist nichts mehr mit Übertragung. Das ist jetzt
Ja.
kein Rost, der irgendwie braucht, um sich auszubreiten. Das ist instantan. Also da kannst du
Ja,
dich nicht mit
fein.
anpassen.
Ich wollte gerade sagen, weil, ja, das ist ein bisschen kurios in der Geschichte, weil anpassen heißt ja, dass du dann deinen, also es sind ja eine Roboter, dann, die müssen ja ihre Schaltkreise und alles, ihre chemische Verbindung, alles verändern in kurzer Zeit. Das klappt nicht. Beim Borg ist noch mal ein bisschen nachvollziehbarer, ja? Auch ein bisschen kurios, aber das ist schon
Ja, die lösen
nicht.
sich ja nicht auf, ne?
Genau, die
Dann
lösen sich
kann ja
nicht
immer
auf,
noch
das ist
irgendwas
das. Ja,
funktionieren, oder
da geht's,
mindestens mal die
ja.
elektronischen Komponenten,
Genau, da
also
geht es eher, dass ein Schutzschild
darüber.
weiter sich entwickeln und darauf einstellen, genau. Und hier ist es eben dieses komplette Auflösen, was ein bisschen, ja, zu hinterfragen ist zumindest, ja. Genau, er will hier Wache halten. Ja, Rodney geht da zu dieser Schalltafel, um da die aufzufriemeln, würde ich jetzt mal sagen, oder wie auch immer. Hey, danke für die Rettung, meint O'Neill. Jo, kein Ding, meint McKay. Und nein, du solltest sagen, danke für die Rettung. Ich auch witziger. Und Michael, okay, oh ja, richtig, danke. Du solltest dich in kürzer Zeit hier, sollte man dich draußen haben, ne? Der wird nicht lange dauern und er macht sich da weiter an dieses Werk. Und Michael meint, oh mein Gott, sie haben die Codes geändert. Und wo sie dann, ja, aber du kannst das doch knacken, oder? Du musst es doch hier rausbringen. Ja, natürlich, gib mir mal ein, 2 Sekunden. Und ja, aber ich finde, er wird auch halt durch diese ganze Gesprächsnummer, die jetzt entsteht, eher abgelenkt, als dass er da in Ruhe arbeiten kann. Aber gut, so ist es manchmal. O'Neill schwätzt weiter. Ne? Ich schätze, dieser gefrorenen Replikatorplan, das ging wohl nicht so gut. Ja, nee, hat nicht geklappt. Ja, wie funktioniert denn jetzt Plan B für dich? Gut oder was? McKay meint, das ist jetzt eigentlich schon Plan C. Jack und Woolsey runzeln, die runzeln ihn unfruchtbar an. Das finde ich eine geile Übersetzung. Okay. Achtung, ich werde unfruchtbar angerunzelt. Das brauche ich als Satz auf dem T-Shirt. Gut. C wie C4, wenn du mich fragst. Naja, sagen wir einfach, also es ist auch, ja, okay. McKay ist halt diese Redselige, da passt wieder was. Ist nicht ganz schlau. Kommt ja nachher noch. Sagen wir einfach, dass wir besorgt sind, dass die Daedalus nicht in der Lage sein wird, eben ihren Auftrag auszuführen. Und wo ist sie? Was? Atlantis wird hier mit Atomwaffen zerstören? Ich dachte, wir wären darüber hinweg. Also, warum ist das immer noch so der Befall? Und das ist der einzige Weg, meint McKay. Ja, was können wir denn dagegen machen, meint O'Neill. Und McKay plappert weiter. Ja, hier, ne? Wenn wir Ladungen in alle 10 Emitter da rein, Schildemitter rein pflanzen, bevor die Daedalus ankommt. Und dann werden halt die Replikatoren wohl die Schilde aktivieren und dann, und Woosie fährt ein bisschen fort. Würde das C4 detonieren, der Daedalus strahlt dann den Sprengkopf in die Stadt und dann wären wir alle verdampft. Und O'Neill, das klingt doch nach Plan F, oder? Das ist doch, wir sind total am Ei, Piep.
Ja, weil es im Englischen
Ja.
halt, da macht es halt mehr Sinn. Plan F wie
Ja,
We are totally fucked.
das stimmt. Also so viele Pläne hier, Wahnsinn. McKay meint dann, wenn wir uns in die Shuttle Bay weiterkämpfen könnten, dann können wir doch mit dem Jumper uns da eben in eine sichere Distanz bringen. Ja, er zögert dann noch ein bisschen. Ja, also man müsste nur diese Tür unten, ne, unter Wasser irgendwo öffnen können. Und O'Neill, was? Sie konnten die Tür noch nicht mal öffnen? Und McKay empört, ja, ich arbeite doch da dran. Und ja, das sehe ich, meint O'Neill ein bisschen. Und Shepard, ja, wir haben Gesellschaft, also da. Ja, nein, 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 wir können sie jetzt nicht hier lassen. Sie wissen zu viel. Wie hast du ihnen alles gesagt? Also, ja, okay, McKay hat nicht so laut gesprochen, aber ich finde, Shepard hätte schon ein bisschen Teile zumindest dieses Gesprächs vielleicht mitbekommen können. Dann hätte er es vielleicht unterbunden können, aber dann wäre die Folge auch anders verlaufen. Das ist immer, ja, kann man immer schwer einschätzen, finde ich, aber ich finde, der Raum ist nicht so groß, als dass er da nicht ein paar Fetzen auffängt und sagt, sag mal, was laberst du da eigentlich? Aber gut. Was hast du ihnen erzählt? Sagt Shepard erstmal. Und McKay, naja, ich meine nicht viel. Also, sie haben eigentlich das meiste selber erraten. Naja, John, so, naja, aber also hast du jetzt den Rest dann irgendwie auch noch erzählt? Naja, ich dachte, in der Zeit hätte ich sie hier rausgeholt. Also, naja, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Und O'Neill, ja, Shepard, verschwinde, solange du noch kannst. Das ist ein Befehl. Und Shepard, ja, tut mir leid, dass es so ist. Und ja, verstehe ich. Und ja, geh jetzt. John und Rodney stürmen aus der Brücke raus. Jack schließt die Augen, resigniert. Und sinkt auf die Bank. Also, wir werden verdampft. Na toll. Ja, dann Miniszene in unserem heimischen irdischen SCG. Ich kann nicht sprechen. Im Gate-Raum, das Tor ist aktiv. Landry kommt da hin und geht zu Walter und was ist denn überhaupt schief? Und Harry Mann meint, dass man eben einen Subraum-Datenburst über die Midway Station an der Alpha-Seite, wie auch immer, erhalten hat. Die Daedalus wartet da irgendwie auf der Position und wartet eben da auf den Befehl. Hier steht natürlich, wartet auf ihre Bestellung, also vielleicht eine Pizza-Bestellung. Landry seufzt
Ja,
ein
Pizza
bisschen.
hatten wir doch in der letzten Folge doch schon, oder
Genau,
vorletzten?
vielleicht wird da auch noch Pizza bestellt. Wir wissen es nicht genau. Landry antwortet: Ja, Colonel Cottrell, hier ist eben, ne, der O'Neill'sche Befehl steht immer noch und Atlantis soll um jeden Preis zerstört werden und Harriman widerwillig. Ja, Sir. Also ist da natürlich, oder das heißt natürlich, aber anderer Meinung oder Auffassung, dass man da noch irgendwas mauscheln könnte. Eventuell, ja, wir mauscheln uns erstmal in die nächste Szene und die findet auf Atlantis in der Morgendämmerung statt.
Ja, nach einem Schildemitter sieht man Beckett rumfummeln und das mit Tila dran, ne? Dann und dann. Also er ist da wohl jetzt fertig mit dem Präparieren. Und Tila, hey, wir sind sogar vor dem Zeitplan. Ja, jetzt müsste man nur noch, sagt Beckett, einen Platz außerhalb finden, nur dass man da irgendwie nicht im Weg steht, wenn da irgendwas hochgeht. Und dann warten, bis das Ganze dann vorbei ist. Ne? Wobei, ja, also müssen ja erstmal jetzt den Jumper irgendwie befreien. Oder einen Jumper. Aber ganz ernsthaft, die wollen jetzt in die versunkene Jumper Bay zurück, ne? Das war jetzt auf dem Weg. Also mal ganz ernsthaft, Atlantis ist groß. Wenn es eine Jumper Bay unter Wasser gibt, gibt es auch vermutlich andere. Also,
Möglich, ja, auf jeden Fall.
ne? Also, es wird vermutlich nicht nur die eine Jumper Bay geben. Also, da jetzt einen Jumper zu finden, weiß ich nicht, wäre jetzt nicht so vermutlich das Problem. Ja, an einem anderen Schiete mit der fordert Ronon Liz dazu auf, ein bisschen schneller zu machen. Die ist fast fertig. Wundert sich aber darüber, dass man keinen einzigen Replikator gefunden hätte oder getroffen hätte. Und Ronon findet das auch merkwürdig. Und ja, wären wohl Hunderte ja eigentlich von denen. Wo sind sie denn alle? Aber Ronon sagt: Ja, komm, dann lassen wir weiter. An einem anderen Schiete mit da sind McKay und Shepard dran. Na, O'Neill, Quatsch, und Shepard. McKay und Shepard. Ja, das ist es wohl gewesen. Hätten jetzt nur noch einen einzigen. Und ja, so, also man hört dann plötzlich ein Geräusch und ja, irgendwie ein Brummen. Und so von wegen, McKay, was ist denn das? Und schaut auf seine Anzeigen und so von wegen. Und sagt dann: Ja, kein Wunder, dass sie nicht hinter uns her sind. Die haben sich beeilt, die Stadt zu reparieren. Und Shepard dann: Ey, was ist denn das jetzt? Und die haben die ZPMs jetzt irgendwie wohl eingeschaltet, also deren ZPMs aus dem Schiff reingebracht, um den Hyperantrieb, also den Star Drive, anzuschalten. Und also das Geräusch ist, und McKay bestätigt, korrekt, ne, das ist das Geräusch, wie wenn Atlantis abheben will. Und wir sehen dann auch Atlantis, wie es anfängt zu steigen. Ja, müssen doch noch irgendwie trotzdem hier irgendwie das die Schilde anmachen, ne? So wegen, wir haben doch jetzt irgendwie die meisten ihrer Emitter ausgeschaltet. Wobei das ja nicht weiterhilft. Also wenn Atlantis irgendwie weg ist, dann bringt das auch nichts, wenn die Daedalus ankommt und Atlantis beschießen will. Wenn das Schiff nicht mehr da ist und genug ZPMs hast,
Ja,
weiß ich nicht. Dann ist das schon
schwierig.
längst im Hyperraum verschwunden, wo auch immer sie hinwollen, das weiß man ja auch nicht. Herr Shepard, wo wollen sie denn auch irgendwie hinfliegen? Und vielleicht zu so ihrer Heimatwelt, sagt McKay. Ja, vielleicht auch müsste ich mit der Daedalus anlegen. Also wegen, wie stoppen wir sie? Und McKay so: Drohnen, sagt dann Shepard plötzlich. Wir haben noch Drohnen auf uns geschossen. Also, das heißt, muss irgendwo einen aktiven Chair geben. Und willst du Drohnen auf die Stadt feuern? Also auf dem Weg, wir sind noch nicht mal in der Nähe des Chairs. Und ja, aber Teela und Beckett sind es. Und dann grapscht er sich dann Radio. Und auf der anderen Seite hat man wohl schon einen Teil des Plans gehört, weil Beckett sagt: Du willst, dass ich was tue? Na, los, einfach tun, was ich dir sage. Okay, aber wenn es nicht funktioniert, ne, vielleicht zerstöre ich auch die ganze Stadt. Und Shepard hier: Star Drive, Carsten. Einfach nur sich auf den Star Drive konzentrieren. Und Wright und Teela. Ne, also vielleicht muss man da irgendwie sich reinkämpfen. Sie wäre aber bereit. Man solle dann die AEGs selten benutzen, ne, wegen Immunität und sonst doch Plan B. Und Beckett dann: Welcher ist es dann da gleich? Wobei, das ist jetzt Plan B. Das ist Plan Beckett. B wie Beckett. Ne, C4 war, ne, C war C4, F war mir fucked, das war das mit den
Sehr gut,
Bomben.
ja.
Hätte auch Plan A sein können, eigentlich ist das ja der Plan, Atlantis in den Luft zu sprengen.
Eigentlich.
Plan A ist mit Atombomben. Das passt schon, ne? Teela kommt in den Chair Room, zerstört erstmal vier Guards, hat sich zwei RNGs genommen. Und ja, Beckett setzt sich auf den Stuhl, bedankt sich nochmal bei Teela. Er soll sich aber beeilen. Ja, wir sehen den atlantischen Kontrollraum. Ne? Das Loch in der Wand ist wohl immer noch da, aber ne, alles andere sieht wohl okay aus. Die Replikatoren kommen jetzt auch wieder in die Kontrollen. Und ja, es sieht es dann auch so viel. Wir haben den Chair Room übernommen und was tun sie denn? Und ja, Beckett ist da im Chair und konzentriert sich. Und Drohnen kommen heraus. Und ja, er hat wohl nicht so die volle Kontrolle, weil die Drohnen erst steigen und dann wieder runterfallen. Beckett, na, man sieht dann Beckett, wie er sich mehr konzentriert, dann die Drohnen unter Wasser. Hier sehen wir es auch, das funktioniert unter Wasser. Na, warum die Drohnen vorhin irgendwie ausgewichen sind, weiß man nicht. Na, und dann sehen wir im Atlantischen Kontrollraum, dass es eine Explosion gibt. Und ja, deswegen, oh, sie haben den Star Drive beschädigt, sagt dann Cetus. Und ja, dann hier Talos, ja, Search and Destroy Teams, ne, Richtung Chair Room sind schon unterwegs. Und ja, wir müssen sie lebend kriegen, ne, das sagt sie das noch. Und dann, ja, ne, Teela ruft dann Beckett an und der steht dann auf. Und ja, aber dann wird Teela gestunt und Beckett wird überwältigt, weil da viele Replikatoren reinkommen. Und und lässt dann auch seine Waffe fallen und geht auf die Knie und ja, Vorsicht, Vorsicht. Und ja, dann führt man Beckett aus dem Raum. Kieler wird dann hinterhergeschleppt bei dem Schiedemitter. Sind Ronon und Liz dann dabei, haben noch ein paar Replikatoren umgenietet. Finde ich das. Achso, nee, andersrum. Ne? Die Ronon und wir sind fertig, aber dann kommen die Replikatoren an. Einer hat sich Weir geschnappt. Ronon ist gegen zwei andere irgendwie dabei, aber er feuert halt nur mit seiner Waffe, warum er ihm kein RG gegeben hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne? Ronon denkt sich vermutlich, hoch. Ich mag meine Waffe so, auch wenn sie keinen Effekt auf die Replikatoren habe. Nee, ich will keine AEG. Das ist auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja, bei einem anderen Schiedemitter sieht man Shepard und McKay, die dann auch dann umringt werden. Und ein Shepard flucht dann auch so ein bisschen, ja, ich hatte doch gehofft, dass wir das überleben. Und McKay ist der gleichen Meinung, man wird weggeleitet, weggebracht. Und in der Atlantischen Brigg werden sie hineingeschmissen. Und ein Replikator sagt, ja, ne, hier, aber die Gefangenen aus der anderen Zelle und ja, man kümmert sich dann am werten Wohlbefinden, es geht wohl allen gut und Ronan, ja, wieso sind wir eigentlich noch nicht tot? Und ja, sagt Shepard, ne, die werden uns vielleicht ein bisschen aufbewahren für so ein bisschen Freizeit, Mindprobing, sagt er dann. Und ja, so, ne, und dann irgendwie Shepard, ne, hat jeder seinen, ne, hat jeder irgendwie und Thielen, ne, pst. Wir haben hier unsere Arbeit erledigt und Liz auch, wir auch. Und Ronan fragt dann Shepard, ja, doch, doch, alles verkabelt. Und ja, dann kommt Woolsey und O'Neill werden hineingeführt, Talos dann irgendwie an in der Tür. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt uns stoppen? Ja, natürlich haben wir das geglaubt. Ne? Warum sollten wir denn jetzt überhaupt hier sein? Und hier dann an Shepard, muss ich sie feuern? Und nee, Sir, ich glaube, also. Wirst du irgendwie, wenn du in die Zukunft gucken, hast du nicht gesehen. Ja, eure Pläne sind enttarnt, Colonel Shepard. Es ist vorbei. Talos schaut Richtung Woolsey und Woolsey, hey, er hat seine Hand in meinen Kopf gesteckt. Ne, wie kann ich dem irgendwie widerstehen? Und ja, so von wegen. Und jetzt sagt er, ja, also ich denke dann immer an England, also hier für Königin und Vaterland. Ja, Mr. Woolsey hat uns, sagt dann Talos, alles erzählt, also alles erklärt, ne, so von wegen all ihr C4 ist entfernt worden. Und ja, ne, hier wird nichts zerstört, wenn die Daedalus ankommt. Und das sollte auf jeden Fall jetzt jede Minute passieren. Euer Plan ist gescheitert und ein anderer Replikator hält dann das C4 in der Hand. Und ja, also wegen Talos kommt dann von Citus über das Intercom. Die Daedalus kommt näher und ja, activate the shield. Und Citus drückt einen Knopf. Ja, aber anstatt dessen, dass wir jetzt sehen, was denn da passiert, haben wir einen Zeitsprung in die Vergangenheit. Wir sehen so ein Rückschau, also als würdest du den Film zurückspulen.
Genau.
Und genau, da geht es dann in der Vergangenheit im Puddlejumper weiter mit dem C4-Plan nochmal, wo McKay dabei ist.
Ja, wie viel haben wir denn C4 und ja, einen Haufen? Warum überhaupt? Naja, es ist ein verzweifelter Plan. Also, das haben wir vorhin schon gehört, ne? Ja, wie sind wir ja auch, meinte wir. Und der ja, Gruppen müssen wir uns aufteilen, genau. Wieso, weshalb, warum? Was denkst du denn? Und jetzt kommt das, was uns vorenthalten wurde, sozusagen. McKay meint nämlich, wenn ihr diese Typen mit Replikator-Disruptoren, okay, es sind Klingonen, zerstören wollen, müssen wir sie ja alle auf einmal treffen. Wie wahrscheinlich eben. Also wäre das hier nur ein paar Dutzend oder Schüsse abbekommen und da müssen wir eben, bevor die es schaffen, diese Frequenz rauszufinden, also es sind wirklich Borg oder keine Ahnung, ist ganz komisch. Shepard meint, na gut, also was, wenn du sie praktisch dazu bringen würdest, könntest, wie auch immer, gleichzeitig an einem Ort zu stehen und Rodney sieht ihn verwelkend an, geil. Ja, McKay dann sarkastisch, naja, clever, aber, oder wir könnten einen Weg finden, eine massive Explosion durch die Stadt zu schicken. Ja, alle schauen ihn an, folgt mir. Und die Rückblende geht ein bisschen noch weiter. Rodney hat das Team dann zu so einem, diesen, einen dieser Schildemitter gebracht. Das ist wirklich eine Star Trek-Folge. Er übergibt dann seine Waffe da erstmal an Carson. Der nimmt dann ein paar Anschlusskabel vom C4-Block heraus. McKay meint eben, dass Atlantis 10 dieser Emitter hätte, die eben das Schild da, ne, Antrag oder ja, er verbindet dann die Kabel mit dem offenen Emitter und wenn die Kristalle von den mit dieser Störwaffe da verbinden können, wenn wir das verbinden könnten, Ja, er schraubt dann ein Kristall von der Antireplikatorenwaffe ab, mit denen der Schild in Mitte, dann sollten wir in der Lage sein, eine massive Antireplikatorenwelle in der ganzen Stadt auszulösen. Er schlitzt dann den Kristall in den Emitter rein und Shepard meint, okay, da kommt jetzt also diese Aufteilung der Teams ins Spiel. Und genau, meint McKay, nun, ich muss Ihnen zeigen, wie das geht. Also hören Sie mal genau zu. Du schiebst hier nämlich das Kristalltablett da heraus, nimmst den Kristall von der Replikatorenwaffe und da in den Schlitz da rechts machst du das rein. Das dritte Symbol von links aktiviert dann das Kristalltablett. Er drückt dann das dritte Symbol auf dieser Vorderseite und dann rutscht er das wieder zu. Ne? Also alles klar? Na gut. Ja, die Rückklappe geht nochmal weiter. Das Team zieht aus und ist bereit und ja, will in kleinen Gruppen aufbrechen. Tila sagt dann, ja, es werden bestimmt unsere Gruppen finden, die dann an den Schildemittern arbeiten. Und McKay meint, ja, da habe ich ja auch, ne, schon dran gedacht. Da ist nämlich diese C4-Sache für da. Und Rodon, ja, wir sprengen sie in die Luft. Und McKay sagt, nein, wir füttern sie mit hier Falschinformationen, ne? Also Fake News, ja, die ganze Episode. Ja, Shepard, okay, also sobald ihre alle Änderungen vorgenommen habt, vermeidet eure glänzendes. Was? Achso, vermeidet, dass ihr da mit eurem glänzenden neuen Spielzeug erwischt werdet, okay? Und Teela und Liz schauen beide auf Rodan und fragen sich, ob er A vermeiden kann, ein glänzendes Spielzeug zu wenden und B sich einfangen zu lassen. Er runzelt ein bisschen die Stirn und ist verwirrt. Ja, dann rückblenden wir weiter, also es wird kompliziert jetzt an der Stelle, zum Gespräch zwischen Rodney, Jack, Woolsey in der Brig. McKay meint nämlich, wenn wir Ladungen in alle 10 Schildemitter einpflanzen, bevor die Daedalus kommt. Auf die Weise werden eben die Replikatoren versuchen, das Schild aktivieren und wo sie ja hier C4 detoniert. Daedalus strahlt da einen Sprengkopf in die Stadt rein und dann werden wir alle verdampft, hatten wir ja vorhin auch schon gehört. Und die meint, das klingt doch eher nach Plan F. Genau, das war ja der Fall. Geht jetzt noch weiter rückblendig. John und Rodney eilen von der Brig weg. Da waren wir von. Shepard meint dazu, General O'Neill hat es nicht geschafft, nicht gekauft. Aber ich denke, Woolsey glaubt jetzt da dran. Und nun, meint McKay, ich habe als Kind hier einen Sears Tremor Festival Award gewonnen. Ich hätte es zu einer Karriere machen können, wenn ich wollte. Und Shepard, ja, ich wünsche, du hättest es getan. Was? Nur der Shepard, also,
Ja, das
ja.
Sears Drama Festival ist ein Ding, was jedes Jahr gehalten wird in Ontario. Und das heißt da eigentlich wohl auch schon, dass McKay da groß geworden ist. Also hier hat man wohl noch ein
Ja,
bisschen Info
dann passt es ja.
weiter dazu zur Kindheit vom kleinen McKaychen.
Es geht weiter in der Rückblende. Jack und Woolsey werden da in der Zelle auf den Knien gehalten und eben diese Hände in den Kopf, oder Stirnnummer passiert jetzt erneut. Und Cetus meint, wir müssen zu den Schildemittern der Station, entfernen Sie die C4-Sprengköpfe, ne, wenn Sie sie da finden. Und Uni sarkastisch, ja, so viel zum Thema Widerstand und Woolsey wütend. Ja, ich sag doch, ich bin nicht gut darin. Also baut er auf die Szene von vorhin auf. Die Rückblende bewegt sich jetzt zu dem Moment, in dem der Cetus in den Kontrollraum mit Talos da in der Brig berichtet und meint, also Cetus meint Talos, der Daedalus, warum denn der? Okay, die Daedalus nähert sich dem Planeten und Talos, wie erwartet, aktivieren sie den Schild. Der Cetus greift Richtung der Kontrolle und ja, Schild wird aktiviert oder drückt da drauf. Und während er da drauf drückt, geht das Schild auch hoch und in dem Moment, in dem das Schild vollständig praktisch über Atlantis aufgebaut ist, würde ich jetzt mal so beschreiben, ja, sieht man überall in der Stadt, also das hat natürlich, aber diese Replikatoren zerfallen und Jack und Woolsey staunen Bauklötzchen als Talos und sein Kollege auch zerbröseln. Genau, was natürlich, also das musst du, also du musst es so inszenieren natürlich, aber generell ist es ja da theoretisch so, wenn das alles so funktioniert, dass alle gleichzeitig zerfallen, aber wir sehen es ja praktisch 5 Sekunden später oder so. Das ist dieses Inszenatorische von einer Serie oder einem Film, dass das uns so beibringt, aber natürlich ist es eigentlich zeitgleich okay. Wobei hätte man eigentlich
Ja,
auch.
okay, du kannst ja eigentlich nur im Splitscreen machen, also
Genau,
vier
das hätte ich jetzt
Panels
gedacht, nur so
ab.
24-mäßig. Das wäre gegangen, aber vielleicht hat man gedacht, Stilelement passt jetzt an der Stelle nicht. Aber ist jetzt nur eine kleine Anmerkung von mir. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber man könnte das pedantisch sagen, aber. Ja, so Wort. McKay meint, haha, es hat geklappt, ne? Hätte ich nicht gedacht. So, hä? Gerade er, ja, ist so von allem überzeugt, was er sagt. Und wie er meint, Rodney, das ist schon erstaunlich. Ne? Nun, das war eine gute Gruppenleistung, sagt McKay. Also, ich weiß nicht, was mit dem heute los ist. Er hat wahrscheinlich zu wenig gegessen und ja, das wirkt sich auf seine Aussagen aus. John nimmt die C4-Tasche und wirft sie Rodney zu. Sherbert meint, ja, der gute alte Plan D funktioniert jedes Mal. Ich bleibe hier noch eine Sekunde.
Nee, nee, die, ihr sollt eine Sekunde bleiben, sagt er zu denen. Guys,
Ach so, ja, genau, ihr
guys,
bleibt
stay
noch eine
here a
Sekunde,
second.
ja.
Das ist auch eine Anspielung vielleicht auf O'Neill, der irgendwie in der Folge Fails Dave sagte, Plan 3 funktioniert jedes Mal.
So, ja, sehr gut. Also es ist wirklich so, diese Plannummer, ne? Alles sind hier Zylonen und sie haben einen Plan oder eben, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, also A-Team.
Genau, Hannibal.
Ja, Hannibal, genau. Also es ist eine planvolle Folge. Keine Ahnung, würde ich so sagen. Genau. Ronan und er verlassen jetzt die Zelle und überprüfen eben auch mal die Küsten, also Küstengegend, ob da alles safe ist. Ne? Man muss ja auch ein bisschen gucken, ob das alles geklappt hat. Das theoretisch und praktisch, wir wissen es in Stargate. Das unterscheidet sich immer mal. Woolsey meint, okay, sorry, was ist jetzt hier gerade überhaupt passiert? Und McKay, naja, wir haben den Schild hier in eine riesige, also Replikatorenwaffe verwandelt. Und O'Neill, das wusste ich doch. Sie wussten das? Nun, ich habe gesehen, sagt O'Neill, wie Carter genug Codes geknackt hat, um zu wissen, dass McKay diese Türnummer nur vorgetäuscht hat. Und wo ist sie? Was? Das war er? Ich habe das komplett gekauft. Und Teela, ja, ich glaube, das war ja der Punkt. Moment mal, ich wurde benutzt. Du hast mich benutzt. Oder ihr? Und Beckett, ja, du lebst doch also. Bist du da hier? Na, willkommen. Und Ronan kommt dann auch rein und meint, okay, das ist wohl alles Klärchen, keine Gefahr nach dem Motto. Und wir meinten, na okay, also wir müssen hier in den Kontrollraum mal ganz flugs hinrennen, die Daedalus kontaktieren. Es wird auch losgegangen, während Jack aber Woolsey eher langsam raustrotten und Jack legt Woolsey die Schulter, hier steht es wirklich, nee, legt Woolseys Schulter auf die Hand, aber es ist ja andersrum, er legt die Hand auf Woolseys Schulter, das klingt falsch irgendwie. Während sie gehen und O'Neill meint, ja, schauen Sie mal, Richard, du warst doch. Doch noch gut für etwas. Und Woolsey nickt, aber sieht da nicht drüber glücklich aus, bedankt sich trotzdem eher so ins Blaue hinein. Und ja, dann geht's weiter. Hier steht auf der Hüfterraum, was aber der Hyperraum ist. Und wir springen nochmal oder zum ersten Mal, glaube ich, zur Daedalus.
Hier übrigens eine Frage, also wenn sie dringend auf die Brücke wollen, um die Daedalus anzufunken, dass Atlantis nicht zerstört, wie soll denn das überhaupt passieren? Die Schilde sind doch an.
Was? Okay.
Passiert doch nichts.
Stimmt, eigentlich nicht, ja. Aber ja, okay.
Also, warum man jetzt flugs da hoch muss, keine
Nicht,
Ahnung.
dass die
Ja, auf
Atombombe
der
verschwenden. Keine Ahnung, ja.
Auf der Dädelischen Brücke auf jeden Fall, sagt Climent, we're receiving a message. Und das stimmt auch schon nicht, weil man hier im Hyperraum ist. Wir haben noch nie gesehen, dass im Hyperraum irgendwie der Radioempfang funktioniert. Das ist auch irgendwie, weiß nicht, merkwürdig. Wobei, ja,
Ja,
vielleicht,
ich
wenn es
könnte
auch die
jetzt
Nachrichten über den
argumentieren, obwohl
Hyperraum,
das auch
aber.
nicht dazu passt, aber einfach nur es in den Raum werfen, ja, mit dieser Kater-Dings-Brücke, das funktioniert alles auf irgendeine Art und Weise, die wir nicht verstehen. Keine Ahnung, ja.
Nein,
Aber.
nein, die Daedalus-Funktion ist ja nicht unterwegs. Sie sind ja im Hyperraum. Sie sind ja nicht im Gate unterwegs. Also da macht es ja
Ja,
noch weniger
okay,
Sinn. Da ist man ja noch, ne, da ist man ja
ja, okay.
desintegriert. Also,
Ich weiß auch
ja,
nicht, ja.
und ja, Caulfield dann irgendwie, Atlantis, die Replikatoren. Nein, Sir, es ist Colonel Shepard's Authentication Code und machen Sie mal einen Channel auf. Und Colonel, ich hoffe mal, das sind Sie. Und ja, hier in meinem Authentication Code. Naja, dieser Code ist nicht mehr gültig, Colonel. Und ja, O'Neill meldet sich dann, ja, hier, General Jack O'Neill hier, das reicht das für Sie? Und Caldwell, ja, Sie könnten vielleicht kompromittiert sein, Sir. Und ja, List dann irgendwie, wir machen jetzt die Schilder runter, Steven. Kannst ein Team da irgendwie runterschicken, die uns mal auscheckt und wir werden alles erklären und ja, dann gehen Teams, Marines hier, fertig machen. Und soll wohl eine interessante Erklärung werden und dann in Lizzes Office geht es ein bisschen später weiter und O'Neill kommt dann rein, na hier, na, wieder, sind sie wieder eingezogen, ja, kein Problem, na, also hier, aber diese Dekoration von denen, so von wegen ein bisschen spartanisch, na, aber die Replikatoren haben einen guten Job gemacht, hier Stargate Operations wieder aufzubauen und wie geht's denn bei dir so? Na, und ja, sagt O'Neill, also glücklicherweise habe ich keine Tiny Robots in meinem Bloodstream, na, das ist ja dieser Niam, wobei das auch komisch ist, weil O'Neill ist nie mit Niam in Kontakt gekommen. Also, das ist, weiß ich nicht. Na, findet er auf jeden Fall Knorke und Ja, wie geht's denn jetzt irgendwie weiter? Und ja, hier Jumper Ride Home zum SGC. Na, heiße Dusche, na, Hot Toddy, also hier ist das so heiße Schokolade voll dabei. Nein, ich meine jetzt mehr ein bisschen so eigennützig. Ne? So, was ist denn hier mit meinem Team auf Atlantis bleiben und Turnier seufzt? Und ja, also wenn das nach mir ginge, na, so liegt da an dir und ihr, Ride. Nein, es liegt nicht an O'Neill, es liegt am Oversight Committee. Also, ja, er war, überlegt nämlich eine Sekunde und sagte, you can stay, und Liz freut sich. Ja, also ja, hier, genau, weil er sagt dann das nämlich, na, also du musst ja auf jeden Fall noch einen Stempel vom IOA kriegen. Aber weil du Wutzis Arsch gerettet hast, ne, und hier auch bei mir ganz gute Arbeit geleistet, glaube ich nicht, dass das ein Problem sein wird. Und sie bedankt sich nochmal und ja, na, hier, ich muss mich auch bedanken. Also das ist auch wieder hier. Ich bedanke mich hier und ich bedanke mich da und beim nächsten Mal hier aber Kater mitnehmen, sagt O'Neill dann. Und ja, willkommen zu Hause. Und er geht dann. Also man umarmt sich. Und ja, wir sehen nochmal Atlantis von draußen. Fade out. Endcredits.
Trivia, also ich kann jetzt das auch alles falsch aussprechen, was mir falsch übersetzt wurde. Deshalb fühle ich mich nicht mehr an irgendwelche Sprachen gebunden. Das ist ja vorbei jetzt. Nein, Spaß beiseite. Diese Sets, die wir gesehen haben, wo Atlantis überflutet wird, also diese Gänge und so, oder ja, in denen O'Neill taucht, die wurden extra für die Episode gebaut und so ein großes Schwimmbecken hat man dann mit warmem Wasser eingelassen. Also so kalt war es gar nicht, wie er uns hier weiß machen wollen. Weiß gemacht hat. Also vielleicht ist O'Neill wirklich in Wirklichkeit nur ein Schauspieler, aber das werden wir nie herausfinden. Der Vortrag in der Szene, genau, wo eben O'Neill mit diesem Replikator gefragt hat, ne, was er im überfluteten Teil der Stadt gemacht hat, war vollständig von Richard Dean Anderson improvisiert und das, ja, spiegelt die derzeitige, also spiegelte, würde ich jetzt erst das mal sagen, die damals derzeitige Situation im Stargate-Franchise wider. Was auch immer das bedeutet. Gleich darauf in der Szene, in der eben der Asuraner O'Neills Gedanken liest, bewegt Richard Dean Anderson seinen Kopf, sodass die Hand per Computer da nachgeführt werden musste. Oh, ja. In der Szene, in der alle in der gleichen Gefängniszelle dann sitzen und eben man sagt, hier, na hier, euer Plan ist vorbei, ihr wurdet entdeckt, dies, das, werfen alle einen vorwurfsvollen Blick Richtung Woolsey, der sich gleich darauf fragt, was er hätte tun sollen, dann sagt eben O'Neill, er schließe am besten seine Augen und denke an England. Genau, in der ursprünglichen Skriptfassung war es anstelle von England der gigantische Marshmallow Man aus Ghostbusters. Und er, der, also Richard Dean Anderson hat gesagt, nee, das müssen wir irgendwie doch ändern. Ja, aber ich fand es schon witzig mit England, so deshalb finde ich das nicht schlimm, dass es geändert wurde, oder? Voll die Impro-Episode in Anführungszeichen. Die Umarmung nehme ich jetzt am Ende zwischen O'Neill und Veer war auch improvisiert, diesmal jedoch von Tori Higgins. Also sie wollte ihn umarmen, so kommt es raus. Also ist sie vielleicht nicht mal mit Tier zusammen, nobody knows oder beides, wie auch immer, offene Beziehung. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt, die aus noch einigen Episoden besteht. Die Stelle, an der Woolsey von O'Neill ermahnt wird, kein Gespräch mit dem Replikatoren, also Feind anzufangen, ist eine Anspielung auf Star Trek 8, der erste Kontakt, in dem Robert Picardo das holographische Notfallprogramm auf der Krankenstation der Enterprise spielt mit dem Borg und dem Feind eben ein Gespräch anfangen soll, um die Ärzte da ein bisschen die Fluchtmöglichkeit zu geben oder Zeit zu schinden. Das habe ich aber gar nicht dran gedacht, aber ja. Könnte man so sagen. Genau, dann gab es noch die Tori Higgins hat sich geäußert in einem Steve Aremo-Interview bei Sci-Fi and TV Talk. Natürlich gibt es diese ironischen Flip da in zwei, also im Teil 2 von Return, wenn unsere Charaktere zurück in die Stadt dürfen, aber eben nur, weil die außerirdische Rasse, wobei das in der Replik, egal. Ach so, nee, okay. Ja, sie unbedingt getroffen
Antiga.
hat, dann nicht mehr da ist, genauso rum. Es war eine sehr komplizierte, hat sie recht, ja, Situation und ich hatte das Gefühl, dass die Autoren eine wunderbare Arbeit geleistet haben, um all diese Bälle in der Luft zu halten. Mir hat es sehr gefallen, die beiden Episoden, wie sie entstanden sind. Fehler. Also es wird auch, glaube ich, immer, ja. Als O'Neill das erste Mal aus dem überfluteten Raum auftaucht und mit Rodney über Funk spricht, hält er das Funkgerät erst in der rechten Hand, nach dem Schnitt in der linken und nach einem weiteren Schnitt wieder in der rechten. Theoretisch könnte er das Funkgerät da zwar immer in den Momenten, in dem man das nicht sieht, von einer Hand in die andere genommen haben. Allerdings ist seine Position nach dem zweiten Schnitt wieder praktisch exakt dieselbe wie vor Schnitt 1, was aus einem Schnittfehler schließen lässt. Auch würde es wenig Sinn machen, immer die Hand zu wechseln. Aber gut, ihm ist kalt, dann würde ich auch Dinge von A nach B werfen. Also, ja. Genau, das wurde auch noch angekreidet. Das hast du auch vorhin schon erwähnt mit dieser Drohnennummer, warum man eben unter Wasser nicht die Drohnen, also warum die dann nicht fliegen oder tauchen, würde man mal, muss man ja wirklich dann sagen, das würde auch angekreidet. Aber warte, ich habe da, wo waren das? Warte, ich muss mal hier scrollen, sind tausend Sachen offen. Wo kann ich denn das sehen? Genau da in, oder im Stargate-Wiki gibt es darum auch eine Diskussion. Mal gucken, ob sich das jetzt öffnen lässt. Da kann ich vielleicht mal kurz eintauchen. Okay, das öffnet sich noch, das reiche ich vielleicht gleich nach. Mal gucken. Oder nee, nee, na jetzt. Also diese Stargate-Wiki-Seite ist irgendwie die langsamste Internetseite der Welt. Bei mir immer, jedenfalls.
Es
Naja,
sind
egal.
einfach zu viele Folgen, weißt du, deshalb.
Da, ich glaube, so funktioniert das Internet. Egal, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, dann wurde noch als Fehler angesehen, wie kann Teela die beiden Wachen im Gate, nicht Gate Room, na, im Stuhlraum steht hier, eliminieren, wenn die Kristalle der Artillerie-Replikatorenwaffen in den Schildemittern sind. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht.
Ja.
Ja, aber eigentlich ist es schon ein
Aber
Fehler, oder?
bei dem ganzen
Ja.
Hin und Her oder so, wer weiß, ob es das vorher. Ist jetzt vorher, haben sie die Dinger schon gemacht oder?
Ja, oder sie haben halt noch zwei andere Waffen gehabt und es haut dann, also wir kriegen es nicht mit, aber es haut dann theoretisch hin, dass halt, aber eigentlich stimmt es schon. Ja gut, du weißt ja nicht, im Rucksack haben die immer irgendein Zeug mit, was zufällig zur Episode dann passt und vielleicht haben sie einfach mehr Waffen mitgenommen und das hat alles hinge, deshalb, ich finde, das ist jetzt nicht, ja, so schlimm. Aber es könnte man so werten, auf jeden Fall. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Okay, wieso versucht Shepard nicht die Drohnen mit Drohnen des Jumpers abzuwehren? Ja. Ja gut, er ist jetzt erstmal beschäftigt, so zu fliegen, dass er nicht getroffen wird. Okay, das könnte er vielleicht zeitgleich, aber ich glaube, das ist auch nicht so einfach, wenn du das Ding eher mit Gedanken steuerst und dann. Aber theoretisch würde es gehen. Ja, vielleicht.
Vor allen Dingen sind die noch
Also.
gar nicht unterwegs. Also ich habe gerade mal hochgescrollt. Das ist so, man unterhält sich über den Plan mit Woolsey und dann, ne, so wie man begegnet einem Replikator und dann hört man das Geräusch und dann wird Teela losgeschickt. Also dass sie dann das C4 verwatzeln, das kommt erst später. Also das ist jetzt kein Problem.
Genau, dann wird noch als Fehler gesehen, warum O'Neill eine P90 und eine M9 in Atlantis mit dabei hat. Es ist ihnen doch sicher verboten worden, Waffen mitzubringen, aber das ist ja auch eher ein Fehler ins Blaue, weil es ist ihnen doch sicher verboten worden, ist jetzt kein Fakt, sondern eine Mutmaßung, die stimmen würde wahrscheinlich, aber
Außerdem,
ja.
was willst du mit AP90? Achso, wobei, es sind ja Antiker nicht die. Ja, jetzt komme ich
Ja,
schon wieder
deshalb,
mit den
also
Bewohnern
wahrscheinlich schon, aber
durcheinander.
gut. Es ist O'Neill, der hat das halt mit und hat gesagt, ja, hier, ich bin jetzt da, lass mich in Ruhe. Also, jetzt wird noch irgendwas mit der Reisegeschwindigkeit der Daedalus stimmt nicht oder wird angemerkt, Reisegeschwindigkeit der Daedalus ohne ein ZBM benötigt sie 18 Tage. Was in mehreren Folgen erwähnt wird, mit einem ZBM sind es 4 Tage. Allerdings benötigt sie in die Rückkehr, laut Landry, also Zitat, die Daedalus sind 4 Tage in Atlantis, auch ohne ZPM 4 Tage. Auch benötigt sie von der Mittelstation, wo sie diesen Einsatzbefehl nochmal sich bestätigen lässt, in Klammern PNR, Point of No Return, nur noch wenige Stunden zu Atlantis nach. Die Mittelstation liegt aber in der Mitte, was mit normalem Hyperraumantrieb bei ca. 9 Tagen und mit ZPM-Antrieb bei ca. 2 Tagen Reise sein würde. Ja, ich bin da lange über den
Hey,
Punkt
wobei das ist
hinaus,
ja mit den
aber.
Zeiten ja eh Quatsch ist.
Ja.
Also wenn die Mittelstation wirklich in der Mitte liegt und man
Aber
9 Tage von der braucht, würde die Täter, die sagen immer 3 Wochen würde, von A
ja,
nach B wären
genau,
3 Wochen.
ja.
9 Tage sind 18 Tage, sind aber keine 3 Wochen, sind 2,5 Wochen.
Ja, ich habe da schon lange aufgegeben, diese Sachen zu hinterfragen. Manche hinterfragen doch, aber ach, das ist ein Raum, das fliegt und da, keine Ahnung, da wird mal was optimiert, dann fällt da mal ein Antrieb aus. Ihr kennt es doch, wenn ihr selber im Weltraum rumschwört, das ist nicht immer alles auf optimal. Mal hast du einen Außerirdischen, der noch was Geiles reinbringt und das ist nochmal 10% schneller. Das ist halt dieses Science-Fiction-Ding. Als der Replikator im Kommandoturm den Befehl gibt, Kars und Teela im Stuhlraum gefangen, das klingt immer so falsch, zu nehmen, sagt er, hoffentlich wissen die Bescheid, dass wir sie lebend brauchen. Da Replikatoren alle miteinander in Verbindung stehen, stellt sich die Frage gar nicht erst. Ja gut, aber wenn sie zu menschlich sind, vergessen sie vielleicht, dass sie Replikatoren sind und denken dann auch mal so. Wenn du dauernd in so einem Menschenkopf rumwühlst mit der Hand, das kann auch mal ein paar Prozente abfärben, weiß ich nicht. Das finde ich jetzt nicht wild. Da haben wir schon viel krassere Fehler oder sowas in Episoden gesehen. Genau, wir kommen zum Zitat der Woche. Thomas, war da heute was für dich dabei?
Ich habe die Unterhaltung in der Brick, ne, so wegen Verona danach fragt, hier, warum sind wir noch nicht tot? Und Shepard sagt, ach, vielleicht ein bisschen Recreational Mind Probing, dafür werden wir hier aufbewahrt. Ansonsten ja. Fand ich jetzt nichts. Hast du etwas?
Ich habe auch zwischen Woolsey und O'Neill, wo eben der Korridor von einer Explosion erschüttert wird und Woolsey, ja, das klang nach einer Explosion. Ja, ist, also weiß einer war. Und Woolsey, ja, das klang jetzt nach einer weiteren Explosion. Also es war dann später, ne? Ist nicht eine Szene, aber naja. Und O'Neill, ja, so klang das. Ja, was hat das zu bedeuten? Und O'Neill, ja, dass etwas explodiert ist. Das war so dumm, ich fand das so witzig. Ja, ich bin leicht mal zu begeistern manchmal bei Dialogen. Und ja, mal gucken, wie es beim Fazit ist. Ich bin dran, oder? Glaube ich.
Ja.
Ich mache einfach mal, genau. Ja, das ist jetzt in kurzer Folge hintereinander ein zweiter Teil. Dieses Mal aber beendet es, beendet nicht, aber okay, mehr oder weniger diese Storyline hier die von der Rückkehr. Ich finde es schon im direkten Vergleich, kann ich ja jetzt trotzdem machen, obwohl SGA und SG1 sich unterscheiden, ist es schon, muss ich aus meiner Sicht jedenfalls sagen, besser als Teil 2 von Die Suche hieß es ja. Natürlich gibt es ja auch Ungereimtheiten mit den Replikatoren, das stimmt schon. Und ja, was ich auch ein bisschen, für mich war es ein bisschen zu lang, diese O'Neill-Tauchnummer, weil das ist, war, glaube ich, dreimal so hoch, runter, hoch, runter. Das hätte man auch ein bisschen aus meiner Sicht, wenn ich jetzt pedantisch bin, sagen können, zusammenfassen können und einfach mal eine Minute da weg oder zwei. Und das, ja, wir sehen, er hat da Probleme mit. Und ich fand das jetzt für die ganze Episode nicht so relevant, dass ich das jetzt minutenlang aufgetischt bekomme. Was ich schön war, also das war mein persönliches Highlight in der Folge, ist eben die Interaktion mit O'Neill und Woolsey gewesen, weil ich fand das, das war ein bisschen plump natürlich irgendwie, aber ich fand das hat für, aus meiner Sicht super funktioniert und der Rest war mir nicht egal, aber ja, was ich noch als Punkt sehen würde, der mir, wie sagt man, den ich jetzt ein bisschen schade fand, dass man da nicht noch was so gesehen hat, eine Szene oder zwei hätten ja gereicht, dass man einfach, ja, die, ne, die Antike oder Asuraner, okay, sie sind alle tot und weg und wie auch immer, aber das ist eben dieses Klassische, was man ja eigentlich nicht immer, manchmal macht man es auch bewusst nicht, vielleicht ist es hier der Fall so gewesen, Show, don't tell, das wird einem gesagt, die wurden dann wieder da eingeführt und sind jetzt da und sie sind auf einmal alle weg und es wird zwar gesagt, sie wurden getötet und so, aber du kriegst da gar nichts mit von oder das hätte ich mir vielleicht eine Szene gewünscht, die da, ja, das finde ich halt schade, weil du hast ja in zwei Teile damit gemacht, theoretisch und kommen nur in einem vor. Das hat sich für mich nicht so rund angefühlt. Einfach so aus dem Gefühl raus jetzt. Nicht von der Logik, sondern einfach irgendwie so, hätte ich noch gern was zu gesehen. Ansonsten, ja, ich kann nur sagen, ich hatte da mit dem Ding Spaß, auch wenn da technische Mängel, ne, wie klappt das alles, ne, da musste ich hier auch nochmal ein paar Augen zudrücken. Aber ich finde, ich musste hier nicht so viele Augen zudrücken wie in Die Suche Teil 2. Das kann ich ganz klar sagen. Deshalb, ja, sage ich einfach Daumen schräg nach oben. Mir hat es gefallen, auch wenn natürlich da technisch auch Mängel, die wir rausgearbeitet haben, waren. Aber in Die Suche Teil 2 hat mich das mehr gestört, weil da an sich die Story auch aus meiner Sicht uninteressanter geschrieben wurde. Und ja, hier gab es eine gute Dynamik zwischen den Charakteren und deshalb kann ich da hier mehr drüber hinwegsehen als in Die Suche Teil 2 von SG1. Thomas, übernehmen Sie.
Ja, sprechen wir mal den Elefanten im Raum an, mal ganz ernsthaft. Also sie hoffen darauf, dass Woolsey's Mind geprobt wird und die Replikatoren dementsprechend handeln. Sie nehmen aber vorher alle Leute gefangen. Sie könnten auch direkt deren Gehirn untersuchen. Das ist, also das ist auch viel auf Hoffnung gesetzt, was sie da getan haben, der ganze Plan. Weiß ich nicht. Ne? Ansonsten wäre da überhaupt nichts passiert. Also dann hätten sie, ja, das ist alles ein bisschen, ach, weiß ich nicht. Antika wieder alle ausgelöscht, das ist auch wieder so, ich habe mich ja schon öfter darüber beschwert, ne? Immer wenn man irgendwie gerade irgendwas Tolles gefunden hat, wird es einem wieder weggenommen, in dem Fall wären es ja Antika, ne? Also die einem da vielleicht auch ein bisschen unter die Arme greifen könnten, ihm was erklären könnten über Zeit, das wäre ja schon eine coole Sache. Okay, ja, du hast schon viel gesagt, ist ganz okay, ne? Also auch diese Awkward-Situation zwischen Woolsey und O'Neill. Die ganze Zeit. Ich muss hier ein, ne, ich hätte trotzdem gesagt, so, ja, puh, ganz nett, ne, aber jetzt vielleicht ein, ja, ein Daumen, der leicht nach oben zuckt. Aber ich gebe doch ein bisschen mehr. Ein Daumen schräg nach oben. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil hier in dieser Folge ist eine der wenigen Stargate-Folgen überhaupt, wo das Stargate-Team mal wirklich, also eins der Stargate-Teams mal wirklich irgendwas kriegt und das nicht direkt weggenommen wird. Und zwar, wir haben hier einen Star Drive. Wir haben ZPMs bekommen. Das ist ja mal unglaublich. Und sie sind nicht alle direkt
kaputt gegangen. Markiert es euch in eurem Kalender.
Ja, ja. ne, als das Team irgendwie die Stadt übernommen hat wieder. Also das ist schon, ja, man kann mal, ne, wir haben einen funktionierenden Star Drive jetzt auch wieder, so von wegen, ja, okay, ob die Replikatoren das Ding jetzt schon repariert haben, aber ja, wird ja, aber naja, egal, wie gesagt, ein schräger Daumen nach oben, ja.
Ja, sehr gut, da sind wir ja einer Meinung, dass trotz der Mängel, die wir ja auch erwähnt haben, aber wie gesagt, das sage ich ja auch immer, diese Mängel, mal fallen die uns mehr auf, weil uns generell die Geschichte, wie sie erzählt wird, stört und mal nicht so sehr. Und ich fand, hier gab es auch diese Mängel, aber irgendwie war es flüssigere Mängel. So könnte man es sagen. Das ergibt Sinn. Wir hoffen, die nächste Folge ergibt auch Sinn. Wir kommen zu SG1. Langsamen Schrittes nähern wir uns dort der Zielgeraden der Serie. Es gibt ja noch Filme, keine Sorge. Und das Ding heißt Line in the Sand. Und in Deutschen die Linie im Sand, erstaunlicherweise. Da geht es um eine gewisse Samantha Carter. Thomas, kennst du die irgendwer?
Das war doch die mit den erotischen Weltraumabenteuern, glaube ich.
Ja, ja, das kann ganz sein. Und da geht es um Merlins Phasenverschieber. Der, kennen wir schon, dass das Ding so heißt? Egal, kommen wir später dann wahrscheinlich drauf. Auf jeden Fall wurde das Ding wohl modifiziert. Und da gibt es noch SG3 auch und man bekommt einen Auftrag, etwas zu verstecken, also etwas Größeres. Da passieren Dinge, Gua'uld, dies, das, Ananas, Mutterschiff, Jäger, Ringplattform, ich lese hier nur so Worte vor. Ja, Tomin taucht auch wieder auf, also den, da können wir uns drauf, weiß ich nicht, freuen. Er taucht wieder auf. Ja, schauen wir mal, was das wird. Auf jeden Fall ist da die Ori-Nummer wieder am Kochen und es ist nicht so wie in anderen Folgen, wo einfach das ignoriert wird oder totgeschwiegen. Also wirkt ja manchmal so. Naja, genau. Unterstützen könnt ihr uns gerne über den Ko-fi-Link und schreibt uns natürlich gerne, wie ihr jetzt diese Folge fandet. Fandet ihr sie gut, schlecht? Was fandet ihr gut? Was stört euch? Was hättet ihr in der Story anders gemacht? Immer her damit, das lesen wir nämlich dann vor. Und ansonsten würde ich sagen, passt auf, dass da Replikatoren eben nicht bei euch rumlaufen. Das muss man immer trotzdem. Ansonsten würde ich sagen, das
ist. Und immer schön solche Kristalle im Schild im Mitte
haben. Ah, sehr gut, genau. Also guckt mal im Keller nach, wie es bei eurem Schild im Mitte aussieht. Das vergisst man ja manchmal so. Ja, ist alles im Keller, das läuft hier, Strom habe ich. Aber du musst auch wirklich einmal im Jahr, ist glaube ich von der Bundesregierung ausgegeben, zu die Schild im Mitte zu checken. Ich glaube, das ist wirklich so ein Richtwert, den man, ne, einfach mal nachgehen sollte. Ja, wir gehen dem Wetter nach und bald ist die ganze Nummer hier geschmolzen. Vielleicht, also bei mir, weiß ich, wie sieht es bei dir da eigentlich aus?
Ja, wir haben hier 10 Grad und plus.
Ach, na gut, dann ist da gar nichts mehr. Ich hoffe, bei mir ist es auch bald vorbei, die weiße Pest. Ich würde sagen, das war's. Macht's gut und bis zur nächsten Woche, wo wir irgendwie in Linien im Sand rumstochern.
Genau, bis nächste Woche. Hasta luego. Ciao, ciao.